Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Freitag, der 7.11.2025. Willkommen zur 333. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred, ich grüße dich.
Schnaps. Ja, schöne Schnapszahl.
Ich bin ein bisschen blank, was das betrifft. Hallo Fred. Wir haben heute drei Themen: Zollzurückzahlungen und Supreme Court. Da gibt es ein Update. Kapitalismus und Regenwald. Da gibt es ein Update. Ja, also, ne, so alle paar Jahre mal. Aber die COP in Brasilien, da wollen wir mal ganz kurz reingucken. Die 68er in Vietnam und die große Panik. Das lasse ich mal offen, was das ist.
Bin ich auch gespannt.
Dann die allgemeinen Hinweise vorweg. Im Mikrogespräch haben wir den Johannes Hilje. Da geht es um politische Emotionen, hat ein Buch drüber geschrieben. Ich fand das mal interessant, weil das ja für Deutschland ein sehr untypisches Thema ist. Für die USA ja nicht so. Und ich glaube, wir haben da zumindest mal so ein paar Themenspektren aufgemacht, die vielleicht in der deutschen Debatte nicht so oft vorkommen. Auch wenn das Buch jetzt natürlich schon draußen ist und es jeder lesen kann. Und bei der Foreign Times haben wir den Marcel Dirsus mit Trumps Griff nach der Macht und deutschen Unfähigkeiten. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bei auslandsbericht.de, das ist der Newsletter der Foreign Times, der kostenpflichtige, muss man ja dazu sagen, dass ich dort einen längeren Artikel zu deutschen Unfähigkeiten in Nahost geschrieben habe. Also jetzt nicht nur Israel-Gaza, das kommt auch vor, dieser Friedenskomplex, bei dem irgendwie der viel kritisierte Wadefuhl sich für sehr wichtig hielt und da einfach mal nach Ägypten gefahren ist und so weiter. Aber ich habe mal so angefangen bei Katar und der WM, weil das war ja auch so mein erstes Erlebnis damals, nachdem ich gegen Ägypten gewandert bin und das Erleben, wie man so Deutschland so wahrnimmt. Und jetzt haben wir ja auch Katar wieder an anderen Themen, diesem Lieferkettengesetz und den Gaslieferungen, wo sie sagen, also mit Lieferkettengesetz kann man das nicht machen, ist ja ganz schlimm. Also ich habe da mal versucht, so einen kleinen Rundumschlag zu machen, sodass man da versteht vielleicht, warum Deutschland jetzt nicht mehr so beliebt ist in der Welt und woran das vielleicht liegen könnte. Aber auch, dass Deutschland sich vielleicht ein bisschen zu wichtig nimmt an der einen oder anderen Stelle. Und das recht ausführlich. So, und ein kleiner, ganz kleiner Text zu Lieferketten, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, läuft die Debatte in eine völlig falsche Richtung und die Ideenlage dazu ist schon völlig kaputt, dass man es auch gar nicht richtig diskutieren kann. Ja, also da ist ein bisschen was passiert und da sieht man auch so ein bisschen, dass ich versuche, bei dem Newsletter auch mal so was Kürzeres zwischendrin reinzuschieben. So, in dem Sinne, ich glaube, ich habe eine Sache gelernt. Ich muss immer dazu sagen, also wenn ihr ein Premium-Abo der Mikroökonomen wollt, dann müsst ihr auf mikroökonomen.de gehen. Wenn ihr ein Premium-Abo der Foreign Times wollt, müsst ihr auf foreigntimes.de gehen. Wenn ihr das zusammen haben wollt, dafür haben wir eine Steady-Seite. Dann haben wir den mikronews.de Newsletter, der ist kostenlos. Und wir haben auslandsbericht.de, ein für sich selbst stehender Newsletter, der durch Zufall entstanden ist und deswegen kostenpflichtig ist. So. Einfach geht's einfach nicht.
Tarifdschungel.
Ja, genau. Also ich bin ja immer noch, vielleicht müssen wir mal eine Spendenaktion machen, dass wir Foreign Times und auslandsbericht.de zusammenziehen, weil das ist, glaube ich, nicht so einfach. Das kostet ein paar Stunden. Bringt uns dann noch zum nächsten Thema. Wir hatten wieder Probleme mit Domain Factory hier. Deswegen hat sich wieder eine Aufnahme, also die mit Johannes Hilje, verzögert in der Veröffentlichung. Und ja, wenn zwischendrin auch mal einer krank ist, dann können wir auch nicht immer so schnell reagieren. Und wir kriegen auch nur noch dumme Antworten bei Domain Factory. Also ich muss echt sagen, so dumme Antworten, das kann man sich auch einfach ersparen. Das ist einfach schlechter Kundenservice. Richtig assi finde ich das. Und wir werden da auf alle Fälle weggehen. Wir brauchen aber halt, weil alle auch andere Sachen nebenher zu tun hat, ein paar Tage länger, als man das vielleicht machen könnte, wenn man einfach Zeit für alles hat. Deswegen da ein bisschen Geduld. Wir versuchen es im Griff zu halten. Und ich bin dann, glaube ich, wirklich sehr froh, wenn diese Last von unseren Schultern fällt. Unabhängig davon, vielen Dank für eure Spenden, eure Unterstützung, Premium-Abos, Daueraufträge, eure Liebe und euer Verständnis, weil das haben wir in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen öfter gebraucht, als uns lieb ist. Dankeschön. Und wenn ihr uns dann noch etwas mitteilen möchtet, mh@mikroökonomen.de ist unsere E-Mail-Adresse, also da könnt ihr alles hinsenden, Lob und Mut, Hinweise, Kritik, Ideen, auch Ideen und
bitte
sonstiges.
Wir nehmen immer Ideen an. Also wir haben das ja schon öfter gehabt. Wenn ihr Fragen habt zu Themen, die ihr nicht versteht oder gerne mal irgendwie beleuchtet wollt oder einfach unsere Meinung dazu hören wollt, her damit. Einfach schicken.
Und danke, lieber Fred, dass du trotz einer dich quälenden Erkältung oder was auch immer es ist, dich hier durchquälst, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber
ja. Ist danke, Angriff, dass ihr mir zuhört oder es probiert zumindest. Also es wird ab und zu wahrscheinlich meine Stimme mal ein bisschen wegbrechen, aber es ist eigentlich auf dem Weg der Besserung und ich hoffe, ich näsel oder piepse oder quäke nicht zu viel und ihr könnt mir halbwegs zuhören. Ich rede am besten einfach ganz leise und die meiste Zeit.
Ihr könnt dem Fred ja auch schreiben auf Mastodon.
Genau, wenn es ganz schlimm ist, dann sagt es mir und dann mache ich das nächstes Mal nicht wieder. Dann warte ich, bis ich ganz auskuriert bin.
Nein, sag's ihm nicht, sonst macht das nicht. Also Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom. Und der Fred ist auf Mastodon als Laubbläser. Ich habe keine Ahnung, fragt nicht. Müsst ihr ihn fragen.
So, okay. Laut und ineffizient, so wie ich.
Wir reden nicht über. Also.
Einiges.
Ja, Johann Wadepool und Friedrich Merz. Ja, also der eine, der die Syrer haben will, der andere, der sie weghaben will. Das Laufen und Nicht-Laufen, das Angesprochene.
Also der eine, der sich das anschaut und eine Meinung bildet und der andere nicht. Ja, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Ne? Der Wadepool ist mal hingefahren, hat sich's angeguckt und dann was gesagt. Und der Merz, der fährt überall hin, aber nicht nach Syrien und hat halt eine Meinung, die er glaubt, von sich geben zu müssen, wo er irgendwo punktet, wo er eh nicht punkten kann.
Ja, lass mich einen Satz dazu verlieren, danach gehen wir zum nächsten Thema, über das wir nicht reden. Ich glaube halt, Herr Merz behandelt sein Kabinett ganz gerne auch mal einfach so, als wären das halt nicht Leute von in einem Ressort zugeteilt, sondern einfach irgendwelche Hansel aus seiner Partei. Und das ist halt einfach bescheuert. Der muss denen ja doch auch irgendwie ein gewisses Vertrauen zusprechen. Und wenn der da hinreist, Herr Wadepool, und dann sagt, ich habe das gesehen, ich halte das für untragbar, dahin Leute zurückzuschicken, da muss man dem doch auch Vertrauen irgendwie entgegenbringen. So viel dazu. Ich wollte ja gar nicht.
Ja, ich glaube, jetzt muss ich doch auch noch mal einen Satz dazu sagen. Sorry. Also ich fand eine Sache ganz bemerkenswert an der ganzen Geschichte. Das war, also abseits dessen, dass es wirklich Blödsinn ist, was der Merz erzählt und dass Syrien wirklich ein ganz schwieriges Pflaster gerade ist. Ja. Sicherheitslage ist jetzt auch nicht so dolle. Aber es gab so einen Kommentar seitens der Union-Abgeordneten, die gegen Wadepool waren, wo ich so dachte, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist einfach so 1:1 Kopien aus den USA. Ja, dieses linksgrün versiffte oder dieses grün versiffte Außenministerium, das erzählt uns doch eh Blödsinn. Ja, also dass quasi die Realität in Syrien eine Meinung, eine grüne Meinung sei und der Wadepool diese grüne Meinung übernehmen würde. Und ich verstehe, dass es nicht unbedingt geschickt ist, immer wieder mit dem Zweiten Weltkrieg anzukommen, um den Leuten zu erklären, warum sie etwas tun müssen. Ich halte das auch für dumm. Es ist einfach dumm. Nach all den Jahren, wo wir jetzt gelernt haben, dass das die Leute hier auf die Palme bringt, muss man einfach anders agieren.
Es stumpft halt ab.
Ja, genau. Aber ich meine, Syrien ist echt scheiße. Also wirklich scheiße. Da räumen Leute mit ihren bloßen Händen irgendwie die Steine weg, um da irgendwie wieder Stadtteile da vor Orte von Damaskus aufzubauen. Riesen Staubwolken, die dabei einatmest und die Nase blutet dir. So ungefähr ist das da und das sind noch die netteren Geschichten. Natürlich hast du auch nette Bilder, wo dann Leute mit dem Fahrrad da durchfahren oder sonstiges, wo sie im Café sitzen, aber es ist rough und es ist nicht, es gibt da Gegenden, die haben kein Wasser. Da wird Regenwasser gesammelt, damit die da überleben können. Also das ist nicht einfach nur schwierig, das ist teilweise nicht bewohnbar aus unserer Sicht. Und trotzdem leben da Leute. Und ich glaube, das sollte man halt bei allem nicht vergessen. Was ich auch nicht vergessen möchte, ist übrigens, dass wenn wir die alle heimschicken, sinkt das BIP. Wenn das BIP sinkt, steigen die Sozialabgaben.
Also an erster Stelle sinkt mal hier unsere Menschlichkeit in Deutschland, wenn wir die alle nach Hause schicken.
Und dann kommt die CDU wieder an und sagt, wir müssen die Sozialabgaben kürzen.
Komm, wir reden
und meine
nicht
drüber, Rente wird auch nicht bezahlt, Fred, ja?
Nein.
Das ist doch das Schlimmste. Ruhe jetzt.
Gaskati reden wir auch nicht drüber. Das machen wir die Tage irgendwann mal, wenn Hanna wieder dabei ist. Dann machen wir einmal eine richtige Rundumschau mit Energiepolitik.
Ja, Mann.
Na, die will das doch auch. Die sagt doch auch immer, sie muss mal irgendwann drüber herziehen.
Aua, aua,
die mag
aua,
das
aua,
doch.
Aua.
Wir machen das. Eines Tages noch. Dann nehmen wir uns richtig Zeit und machen mal einmal Energiepolitik-Rundumschau.
Ja, und deinen Punkt finde ich aber super.
Naja, die längste Haushaltssperre der US-Geschichte steht ja gerade im Raum.
Ja,
und
das interessiert
das,
keinen.
Da will ich eigentlich auch nicht drüber reden. Und irgendwie interessiert es auch nur die Hälfte der Leute. Die letzte längste Haushaltssperre war außerdem auch bei Trump. Ne?
Na, ich find's total spannend. Erinnerst du dich noch, als Obama diese Haushaltssperre hatte? Ne? Also quasi das Gleiche wie jetzt, die ja damals, glaube ich, auch knapp davor war, die längste zu werden oder irgendwie, oder vielleicht sogar die längste ihrer Zeit war, da war ein riesen Medien-Tohuwabohu. Boah, ja, ging das ab. Und dieses Mal kurz vorher und danach, boah, ja.
Ist halt so.
Und bis jetzt, ne, jetzt wird es ein bisschen lebendiger, weil irgendwelche Flüge gekürzt werden, also 10% der Flüge an diversen Stellen werden gekürzt und jetzt interessiert es so langsam, aber ich meine, bisher war das sehr ruhig.
Also den größten Kracher habe ich gestern, glaube ich, war es auf Mastodon noch gesehen, da hat jemand geteilt von internen Dokumenten von der US Army, die halt die Stationierten in Deutschland jetzt dazu aufgerufen haben, dass sie doch bitte sich bei Tafeln und anderen wohltätigen Organisationen um ihre Verpflegung bemühen sollen.
Ja.
Und da hört der Spaß wirklich auf.
Ich glaube, deutsche Kommunen wollten auch irgendwie die Gehälter bezahlen oder irgendwie sowas. Da gibt es ganz wilde
Katastrophe.
Geschichten.
Katastrophe. Absolute Katastrophe.
Ist ja irre, ne?
Ich glaube, da könnte man richtig lang drüber reden, das machen wir aber nicht. Also ich will nur noch mal darauf hinweisen, die sind gerade bei, ich glaube, 37 Tage von dieser Haushaltssperre und das geht ja immer weiter noch, da ist ja noch lange kein Ende gerade in Sicht. Parallel haben wir jetzt aber halt demokratische Wahlsiege noch und nöcher und das, ich glaube, das brodelt gerade ganz dolle. Naja, also wichtige Punkte halt.
Die neue Strategie habe ich heute gelesen, Wall Street Journal, der GOP ist jetzt MAHA. Make America Healthy Again. Die müssen jetzt liefern und das soll die Midterms retten. Keine Ahnung, frag mich nicht. Wird sehr interessant die nächste Zeit.
Ist ein Thema, das kannst du mal machen.
Och, nee. Ich habe den Typen im Interview da gesehen vor den Senatoren. Darüber rede ich nicht, das ist mir zu dumm.
Kann man auch hier mal ganz kurz noch dazwischen schieben. Wir haben das gerade auch im Vorgespräch schon gehabt. Uns sind viele Themen oft zu dumm, weil wir sie gefühlt seit 3 bis 5 bis was weiß ich wie vielen Jahren besprechen oder schon besprochen haben, auch hier im Podcast öffentlich durchgekaut, Marco in großen Interviews mit klugen Leuten und wir haben ganz viel davon einfach gefühlt schon durch, nein, nicht durchgespielt, aber halt schon irgendwie so weit durch, dass es eigentlich komisch ist, mit was für Themen wir uns jetzt gerade wieder befassen müssen ganz oft und was immer wieder neu aufgerollt wird. Und das schreckt uns immer ein bisschen davon ab, über diese ganzen Alltagspolitik, Tagespolitik so zu reden.
Naja, wir sind leider nicht der Podcast, wir könnten ja 10-mal so viele Hörer haben, aber wir sind leider nicht der Podcast, der ganz empört immer wieder die gleichen Themen quatscht.
Naja, wir sind auch nicht der Podcast für Tagespolitik in dem Sinne. Also ich glaube, wenn man das möchte, es gibt ganz, ganz grandiose Podcasts, die wirklich so wie sagt man denn, Tagespolitik zusammenfassend besprechen und einordnen und so. Und das ist schön, es hilft total auf der Höhe zu bleiben, wenn man nicht die Zeit hat, sonst sich damit zu befassen. Grandios, aber das sind wir nicht. Haben wir noch nie gemacht.
Ihr könnt ja den Fred mal auf Mastodon fragen, welche Podcasts das sind, seiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir zum ersten Thema, Zollzurückzahlungen Teil 2 und Supreme Court Anhörung habe ich das mal genannt, so ganz stachsig. Weil wir haben ja letztes Mal das Thema mal aufgemacht, hier niest einer wie irre da draußen. Wir haben ja letztes Mal das Thema, sorry, ich bin ja im Hotel. Das ist so ein bisschen, hier hört man sehr viele Dinge. Also, wir haben ja letztes Mal angefangen, zu sagen, da entsteht gerade ein Markt für Zollrückforderungen. Fand ich ganz interessant, aber der Markt an sich war jetzt noch nicht sonderlich spannend und da haben sich jetzt nochmal so ein paar kleine Details ergeben. Und es gab aber auch eine Supreme Court-Anhörung, das ist ein bisschen Hintergrund. Vielleicht mal eine Zahl, also bei dem, was man zurückholen kann, handelt es sich höchstvermutlich so um den Bereich 70 Milliarden Dollar, die in Frage stehen. Die Gesamtsumme für Zölle ist zwar mehr als doppelt so hoch, also das sind quasi nur 50% dessen, was der Trump sich da reingeholt hat, also so im Bereich 140 Milliarden. Also wenn ihr das jetzt in einer Woche hört oder so, ist das sicherlich schon mal ein bisschen mehr. Ich habe es, glaube ich, vor einer Woche gelesen, deswegen ist es ohnehin ein bisschen mehr, aber ne, so dieser Bereich. Ist wichtig zu wissen, weil der Trump erzählt ja die ganze Zeit, also wenn meine Zölle nicht, also wenn das gekippt wird, dann geht die USA unter. Das sagt er wirklich. Also wenn da 140 Milliarden irgendwie gekippt werden, dann geht die USA unter. Das ist eine hochbedenkliche Aussage von einem Präsidenten, aber es glaubt ja eh keiner. 70 Milliarden sind höchstwahrscheinlich rücknahmefähig. Und es ist tatsächlich so, also rein theoretisch, also es gibt mehrere Szenarien für diese Rückzahlung und es gibt tatsächlich, und ich dachte nicht, dass es das gibt, aber rein theoretisch könnte man diese Refunds auch automatisiert erfolgen lassen, weil die Daten da ja irgendwo liegen beim Zollamt. Das könnte, wenn es wollte, diese zurückzahlen. Ich habe nur wirklich, ich habe ein paar Sachen gelesen und absolut niemand hat das als wahrscheinlich angesehen. Das waren alles so, ne, macht der nie. Sondern alle glauben, der Trump, so wie wir das ja eigentlich auch gesagt haben, wird an seinem Geld festhalten wollen und dann sieht es so aus. Es gibt halt, wie wir ja auch schon beschrieben haben, den Weg der Formulare, da kann man viel verzögern. Und die Trump-Administration kann aber wohl auch dafür sorgen, dass jede einzelne Forderung vor Gericht angefochten werden kann. Man also über den Gerichtsweg gehen muss, das Einfordern, das Durchklagen bis zur letzten Instanz und erst dann das Geld kriegt. Und manche Prozesse wird man dann halt aufgrund der Unterlagendokumentation vielleicht auch verlieren, sodass dann ohnehin nicht alles darüber muss. Ah, der Zeitaufwand, den das kosten wird. Und noch fieser, es gab in den 1990ern mal die Idee einer Hafenwartungsgebühr. Und die wurde dann auch gekippt, also so wie jetzt diese Zölle. Und der Gag damals war, dass der Staat sie zurückzahlen musste, allerdings zinslos. Und dieses zinslos, das schwebt jetzt so im Raum. Also wenn der Trump diese ganzen Prozesse verzögert, ne, und das über Jahre läuft und das dann alles zinslos ist, hat der ein zinsloses Darlehen in der Zeit einerseits und die anderen. Und
das hätte ich auch gern.
Ja, und die anderen verlieren entsprechend halt Geld, weil sie nicht Zinsen haben. Also wenn wir höhere Inflation bekommen sollten, dann wäre das schlecht für diejenigen, die da eine Forderung haben. Darüber hinaus wird es dann halt bei den Zinszahlungen so sein, höchstwahrscheinlich wird er sagen, nö, ich gebe keine Zinsen. Und dann wirst du nebst den Zollgebühren dann auch diese Zinsen einklagen müssen. Also, ja, genau. Man muss einfach davon ausgehen, dass man selbst, wenn man irgendwie alles hinkriegt, das wirklich richtig lange dauert und er alles versuchen wird, dass es nicht stattfindet. Und selbst wenn du dann vor Gericht gewinnst, wird er noch irgendeinen Weg finden, die Zahlung auch noch mal ein paar Jahre rauszuzögern. Die Frage ist dann vielleicht auch irgendwann, ob der da noch im Amt ist oder was auch immer, ne? Aber das, was sich da andeutet und das, was alle vermuten in dem Wissen, wie Trump bisher in seinem Geschäftsleben agiert hat, ist quasi, wird die Hölle.
We'll make them pay.
Yes, und die Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist ja erstmal grundsätzlich die Dokumentation. Und was ich letztes Mal nicht wusste, es wird definitiv so sein, dass derjenige, der eine Zollforderung hat, auch diese Rückforderung einfordern muss. Das heißt, diejenigen, die jetzt diese Forderungen aufkaufen für 20%, das war ja der Preis, den wir letztes Mal hatten, diejenigen müssen dann auch wieder irgendwelche Vertragskonstrukte finden, dass sie quasi die Prozessbetreuer sind und dann irgendwie über Befolgsbeteiligung und was weiß ich noch alles da das dann hinbekommen, weil sie dann trotzdem irgendwie diese andere Seite brauchen, die die Zölle zurückfordert. Da wiederum sehe ich dann schon dann die nächsten Prozesse aufploppen, weil Unternehmen, die ihre Forderungen verkauft haben, dann aber gegebenenfalls, naja, also erstmal müssen sie natürlich den Verwaltungsaufwand dann erbringen, um diesen Prozess zu begleiten. Das wird jetzt auch nicht so einfach. Dann müssen sie natürlich mit ihrem eigenen Namen gegen Trump vorgehen. Das wird sicherlich dazu führen, dass der eine oder andere jetzt ohnehin nicht seine Forderung verkauft, sondern es dann gegebenenfalls vielleicht sein lässt und abwartet, ob Trump wiedergewählt wird ein drittes Mal oder ob er wirklich raus ist oder wie das dann aussieht. Ich weiß, dass er nicht dreimal gewählt werden kann, aber das ist ja alles nur theoretisch in dem, was wir hier tun. Da sind so viele Fragezeichen. Ich glaube, das wird noch eine echt lustige Geschichte. Deswegen im Grunde bleibe ich dabei, da 20% jetzt auf die Hand zu bekommen für diese ganze Geschichte. Vielleicht dann auch noch mit der Zugabe, dass du wirklich das Geld hast und keine Rückforderung, weil das würde ich verlangen von der Gegenseite, wenn ich das verkaufe, dass das wirklich geklärt ist endgültig, ist ein eigentlich guter Preis. Also da widerspreche ich dem Ulrich weiterhin. Allerdings wäre ich der Käufer, würde ich darauf bestehen, dass im Fall schlechter Unterlagen und so weiter, das zurückgezahlt werden. Also ich mein Geld zurückbekomme, meine 20 gezahlten Prozent. Was mir da aber zu eingefallen ist bei der ganzen Sache, ist dann, als ich da so wirklich, das ist ja im Grunde, ist es ja ein Bürokratiemonster, ne? Und wer aus Deutschland heraus mir irgendwie erzählt, das sei so toll in den USA, die Bürokratiekosten so niedrig, der hat doch echt einen an der Waffel. Mit dem Zeugs für Import, Export ist das definitiv nicht bürokratiearm. Vielleicht zum Prozess selber. Also das Ganze wurde ja jetzt nun vom Supreme Court gehört. Fast alle Kommentatoren vermuten, dass Trump eher verlieren als gewinnen wird. Finde ich etwas überraschend. Ich selbst bin da eher unentschlossen, weil diese Annahme beruht jetzt darauf, dass der Supreme Court sehr kritisch gefragt hat. Und daraus vermutet man, dass er der Sache kritisch gegenüber eingestellt ist. Wenn ich allerdings der Supreme Court wäre und da ein glaubwürdiges Urteil ja auch gegenüber Unternehmen, die konservativ sind, also GOP-konservativ sind und vielleicht auch Sponsor von dem einen oder anderen Richter da und seinen Liebhabergeschichten, da haben wir ja auch mal ein paar Sachen gehört, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man die Idee hat, dass man das, wenn man Trump zugeneigt ist, zumindest so gestalten muss vorm Urteil, dass das alles sehr kritisch begutachtet wurde. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, wie die Sache da aussieht. Bloß weil die kritisch fragen, heißt das nicht, dass sie dann entsprechend urteilen. Und deswegen, ich glaube, da gibt es noch mehrere Komponenten. Ich bin da unentschlossen, ich weiß es nicht. Es gibt zumindest eine Sache, die ungeachtet dessen interessant ist, weil selbst wenn die Zölle durchgewunken werden, sehen wir gerade, dass Trump immer mehr Ausnahmen in die Zölle reinbaut. Das ist ja eine Beobachtung, die wir sehr früh hatten. Die bestätigt sich jetzt immer mehr. Es ist hinten raus möglich, Ausnahmen zu verhandeln, nachzuverhandeln, Dinge zu verbessern. Das liegt sicherlich auch daran, dass er merkt, dass der Gegenwind bei den Zöllen ziemlich stark ist, auch intern. Und nächstes Jahr sind die Midterms. So, und jetzt muss man ja irgendwie gucken, dass man den Leuten irgendwas Gutes tut, wenn man möchte, dass sie einem dann auch wählen oder die GOP-Leute wählen. Mit den von Fred vorhin schon erwähnten Wahlen, die wir jetzt vor ein paar Tagen hatten, wo die demokratischen Kandidaten sich alle durchgesetzt haben, übrigens teilweise mit sehr interessanten Zahlen. Also die Spaltung läuft dort definitiv bei jungen Leuten. Die Frauen haben alle die Demokraten gewählt und die Männer quasi alle die GOP, außer mit einer Ausnahme. In New York, den Mamdani, den haben sie da mit 40% gewählt, die jungen Männer. Also da sieht man so ein bisschen, der konnte das aufbrechen, aber ansonsten ist das in der jüngeren Generation echt ein Mann-Frau-Konflikt. Verständlich, wenn ich mir so die Positionen da angucke, ne? Aber interessant, dass es sich so durchsetzt. Der Economist hat sich jetzt mal den Spaß gemacht und einen Bot gebaut, der diese Supreme Court-Meinungen mal so quasi durchliest und analysiert, die Art der Frage. Vor der Anhörung war es so, dass der Bot gesagt hat, in 9 von 10 Fällen wird das Gericht zugunsten Trumps urteilen. Nach der Anhörung sagt der Bot, so wie auch alle Kommentatoren, in 10 von 10 Fällen wird Trump verlieren.
Hat sich quasi komplett gedreht.
Hat sich komplett gedreht, allerdings niedrige Konfidenz. Auch hier würde ich sagen, im Grunde weiß man es dann auch nicht. Soweit mal zu der Geschichte. Ich habe da wirklich null Gefühl für. Ich glaube, alles ist drin und es ist jetzt ein bisschen zu schnell für mich, dass alle sagen, der wird das verlieren. Kommen wir zu Brasilien. Kapitalismus, Klimawandel und der Regenwald.
Ich wusste nicht einen besseren Titel dafür. Ich möchte gerne ein bisschen über diese ganzen Regenwald-Abholzungs- oder Anti-Abholzungsstrategien reden. Einmal kurz wieder zum Einordnen vorab. Wir steuern ja gerade auf 1,5 Grad zu bis 2030, also ab 2030 sozusagen. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts sind gerade 2,8 Grad prognostiziert. Das ist alles ganz schön heiß und kann sich natürlich alles ändern. Prognosen, wir kennen das ja, wie das halt so ist. Aber das Klima auf der Erde ist halt schon ein sehr komplexes System mit unzähligen Stellschrauben und jetzt, wie genau das jetzt da alles drin spielt, das ist jetzt nicht der Punkt, aber wir haben halt irgendwie Kipppunkte, die sehr früh erreicht wurden, weil bestimmte Tätigkeiten anscheinend da stärker sich ausgewirkt haben und dann sehr krasses Hin und Her dadurch entsteht. Und jetzt vor kurzer Zeit erst wurde es ja wieder nach oben korrigiert und man sagt, eigentlich sind unsere Schätzungen alle noch viel zu positiv gewesen. Es wird eigentlich alles noch viel schlimmer. Vor dem Hintergrund haben wir jetzt halt die Weltklimakonferenz wieder, die findet dieses Jahr in Belém in Brasilien statt. Das ist jetzt COP30. Ich denke, die meisten kriegen mit, dass die jährlich ja stattfindet, aber ich weiß nicht, ob viele mitkriegen, was da genau so besprochen wird immer. Ne?
Na, dieses Jahr nicht mehr, würde ich sagen. Ne? Also die letzten Jahre immer ja, aber jetzt, dieses Jahr ganz leise so im Hintergrund.
Am Tag der Aufnahme, heute 7.11., da sind es noch 3 Tage, bis die COP30 anfängt. Und ich habe das Gefühl, darüber wird kaum geredet bisher, was da eigentlich so zur Debatte steht. Und das ist wirklich ein bisschen dünn gerade. Naja, aber wie auch immer. Jedenfalls Brasiliens Präsident Lula hat jetzt im Vorfeld das Ganze sich so ein bisschen schon diese Gastgeberbrille aufgesetzt und darauf hingewiesen, dass ja der Amazonas-Regenwald, und davon ja ungefähr 60% in Brasilien liegen, das größte Symbol für die Umwelt ist. Und auf diesem Ding wollte ich so ein bisschen aufsetzen und eigentlich mal so ein bisschen einordnen, was ist eigentlich für die im Spiel da. Also der Forstsektor, der macht ungefähr 17% der weltweiten menschengemachten Treibhausgasemissionen aus. Das ist eine Menge. Und jetzt ist allgemein auch bekannt, dass der Regenwald nicht einfach weltweit unangetastet leben darf, sondern das ist eine verdammt starke CO2-Senke, die aber halt einfach, um die es ziemlich schlecht steht, die seit Jahrzehnten schon immens gerodet wird, umgebaut wird, Straßen reingebaut werden, große Industriekomplexe, Plantagen in rauen Mengen. Und ja, zu einem der 3 Länder mit der größten Schrumpfung über die letzten 20 Jahre gehörte eben auch Brasilien unter anderem. Die haben sich allein in 2024, haben wir weltweit eine Zerstörung des Regenwalds mit einem Rekordhoch gehabt, ungefähr 67.000 Quadratkilometer. Und das sind dadurch freigesetzt, durch diese Zerstörung haben wir ungefähr die jährlichen Emissionen der EU. Also die EU ist jetzt bekanntermaßen nicht katastrophal, wir haben es schon auch ein bisschen gebessert die letzten Jahre, aber es ist schon ein ganz schöner Batzen an Emissionen, die da anfällt und genau die gleiche Menge ist eben allein durch die Rodung des Regenwaldes auf der Welt entstanden nochmal. Das ist jetzt kein Vergleich hier mit Fußballfeldern von meiner Seite, weil diese 67.000 Quadratkilometer kann keiner irgendwie so richtig umrechnen. Hilft einfach nicht, aber vielleicht ist der Länderebenenvergleich ein bisschen besser. Also dieser Verlust an Regenwald in 24 weltweit entspricht etwa unserem größten Bundesland Bayern. Da liegen wir bei 70.000 Quadratkilometern.
Also ein Söder.
Also um das sich mal so ein bisschen vor Augen zu führen. Ein gesamter Söder mit Wald überwachsen wird jährlich abgeholzt und der ist einfach weg. Und da reden wir jetzt ja nicht von irgendeiner Fichtenplantage, sondern wir reden da ja wirklich von unglaublich lang bestehenden Ökosystemen, die Stück für Stück einfach abgebaut, zerschreddert, abgebrannt und komplett umgewandelt werden. Und dieser Trend reißt halt derzeit noch nicht ab, sondern im Gegenteil, die letzten 5 Jahre ist das eher schlechter geworden über diese Corona-Zeit und eben zu der Zeit auch einfach in Brasilien. Da hatten wir eben den Jair Bolsonaro, der wirklich ein Problem damit verursacht hat.
Also Lula ist jetzt da, wo Bolsonaro war. Das ist die Message, glaube ich. Wenn man so ein bisschen so alles zusammen rechnet. Also es geht ja nicht nur um Abholzung direkt, wenn man das betrachtet, sondern es gibt ja auch quasi Wartungsarbeiten, die vielleicht vorgenommen werden oder nicht vorgenommen werden. Also es gibt noch mehrere Aspekte, die man da reinziehen kann. Normale Waldbrände gibt es ja auch, wird ja nicht nur alles brandgerodet.
Die schlimmer wird auch gerade, genau.
Ja, es sieht echt nicht gut aus, ne?
Brasilien selbst angucken, das haben wir jetzt seit 1988 etwa 500.000 Quadratkilometer im brasilianischen Teil des Regenwalds gerodet. Das ist jetzt nur Rodung, also jetzt nicht irgendwie Degradation in irgendeiner Art und Weise, dass wir das schlechter gemacht haben, dass da Bäumenbestände gestorben sind, sondern das ist wirklich die Fläche, die weg ist einfach komplett. Und da weiß man jetzt, dass eben im Rahmen dieses Amazonas-Entwaldungs-Monitoring-Programms, PRODES, das weiß man dadurch halt, dass das benutzt wird. Und dann werden dann alle 16 Tage Satellitenbilder mit einer Auflösung von 30 mal 30 Metern ausgewertet. Und da gibt es natürlich noch andere unabhängige Stellen, die das auch machen. Diese Zahlen widersprechen sich nicht, aber sie gehen zumindest auseinander. Aber wenn man sich jetzt mal ein bisschen daran entlanghangelt, was hier eben offiziell einfach verkündet wird, dann ist das schon eine ganz schöne Menge an Fläche, die da weggefallen ist. Und eigentlich konnte man so bis in die 10er Jahre, die 2010er Jahre jetzt so eine ganz gute Abnahme dieser Rodung beobachten. So, ich glaube 2012 oder so war sogar ein ganz guter Tiefpunkt erreicht mit unter 5.000 Quadratkilometer, die da jährlich abgeholzt wurden. 2019 haben wir halt mit Jair Bolsonaro dann krasse Gesetzesänderungen gehabt. Der hat diese ganzen Gremien, die dahinter stehen und das Begutachten, was da stattfinden muss, eben für eine langfristige Bewirtschaftung des Urwalds oder des Regenwalds, dass das halt komplett einfach abgebaut wurde, drastisch verändert. Und das stieg dann rapide wieder an, was wir da an Flächenverlust in den letzten 5 Jahren beobachten konnten. Und wir wissen ja, da war jetzt wieder ein Wechsel, also Ende 22, 23 sozusagen, auf 23 war der Wechsel dann. Da hat sich dann auch wieder einiges getan, weil jetzt mit Lula, der eben seitdem an der Macht da ist als Präsident, der hat eher so eine Art Kehrtwende wieder eingeläutet und hat gesagt, nee, wir müssen hier komplett alles in Ruhe lassen. Und der hat sich auch zum Ziel gesetzt, bis 2030 wirklich komplett jegliche Rodung einzustellen in dem brasilianischen Teil. Also jetzt gibt es seit 2008 eben diesen brasilianischen Amazonienfonds, der hat leistungsbasierte Zahlungen für Emissionsreduzierung durch Waldschutzmaßnahmen gefördert. Da ging also dann Geld von gewissen Geldgebern, unter anderem Deutschland, Großbritannien und auch ganz weit vorne eben Norwegen, in so einen Fonds, und die wurden dann ausgezahlt dafür, was da eben vermindert wurde an Abholzung. Das ist so eine RED-Initiative, also R-E-D-D, das steht für Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Also da geht beides mit rein, sowohl die komplette Rodung als eben auch diesen Abbau, diese Verschlechterung der Waldsituation. Und ja, die Unterstützung wurde zwischenzeitlich eingestellt, da gab es gar kein Geld mehr dann dafür für ein paar Jahre. Und seit jetzt Lula eben wieder diese Steuerungsgremien am Tag seiner Amtseinführung direkt wieder eingesetzt hat, sind dann jetzt auch wieder Fördermittel geflossen, und ich glaube, Deutschland hat dann von seinen 55 Millionen davor direkt nochmal 35 Millionen draufgelegt. Also da sind schon auch signifikante Mengen an Geld. Das verblasst aber natürlich alles komplett im Vergleich zu dem, was Norwegen da reinsteckt, die mit weit mehr als 1 Milliarde da eben heftig investieren in den Erhalt des Regenwalds. Naja, jetzt gibt es eben wieder eine neue Idee, und deswegen kam ich erst auch auf diesen ganzen Themenkomplex in meinem Kopf und wollte das einmal sortieren. Jetzt gibt es nämlich kurz vor COP30 wieder die Gespräche, dass es einen neuen Regenwaldfonds geben soll. Der soll nicht so zimperlich klein ausfallen, wie das jetzt mit dem vorherigen war, sondern ganz im Gegenteil, das soll weltweit aufgebaut werden mit sogenannter Tropical Forest Forever Facility, TFFF. Und da soll die Gesamtsumme jetzt sagen und schreibe 125 Milliarden US-Dollar betragen. Also da sind wir wirklich bei ganz anderen Summen, die da reinfließen sollen als Fondsstock, mit dem dann gearbeitet werden kann. Eingesammelt werden da 25 Milliarden von diversen Staaten, und der Rest kommt dann von privaten und institutionellen Anlegern. Das Geld soll in Staatsanleihen angelegt werden, vornehmlich von Staaten des globalen Südens, ist sogar noch die Vorgabe. Rendite soll dann an die Begünstigten ausgeschüttet werden, nämlich also die Länder mit solchen Regenwäldern, die da eben mit runterfallen. Insgesamt 74 Stück an der Zahl sind das, die da mit anspruchsberechtigt wären oder auszahlungsberechtigt. Und angesetzt sind da eben 4 US-Dollar, nicht 4.400 oder irgendwie so, sondern 4 US-Dollar pro Hektar Regenwald, der einfach besteht. Das heißt, wenn du in einem Land bist, das Regenwald hat, dann wird das angerechnet, es wird einmal vermessen, wie viel Regenwald gibt es da, und so viel US-Dollar kriegst du dann multipliziert damit 4 ausgezahlt. Und jetzt, wenn wir überlegen, wir haben weltweit rund 1 Milliarde Hektar tropischen Regenwald, dann ergibt das halt eine jährliche Auszahlung von 4 Milliarden US-Dollar, die eben an diese diversen Staaten fließen sollen, aus dem erwirtschafteten Renditen der 125 Milliarden Fondsumme. Abzüglich aber kommt dann eben obendrauf, weil wir haben ja jetzt hier nicht nur einfach eine Belohnung dafür, dass jemand Regenwald hat, sondern wir wollen ja irgendwie incentivisieren, dass dann die Leute den Regenwald eben nicht abholzen oder nicht kaputt machen. Deswegen wird dann eben von dieser Auszahlung abgezogen für jeden Hektar, der gerodet wird, 400 US-Dollar. Und für jeden Hektar, der vermindert oder irgendwie sonst wie qualitativ herabgesetzt wird, 100 US-Dollar. Also das, wenn man sich das jetzt mal durch den Kopf gehen lässt, kann für die Staatskassen dieser potenziell begünstigten Länder auch ganz schnell nach hinten losgehen. Weil das, was sie sich davon versprechen, was da rumkommen soll, ist mit diesem Faktor 25 bis 100 einfach mal ganz schnell auch wieder reduziert um einen ganz schönen Batzen, wenn sie weiter eben so den Regenwald schädigen, wie es bisher ganz oft der Fall ist, weltweit. Also die Forstwirtschaft, beziehungsweise oft eher eigentlich Raubbau, was da stattfindet, das ist jetzt ja nicht von jetzt auf gleich tot zu kriegen, es existiert. Das wissen wir ja seit Jahrzehnten schon, und da wird einfach mit bestehender, ich würde es mal Allmende nennen, also Gemeinschaftsgut, was wir eben zur Verfügung haben, was der ganzen Welt, also wirklich global zugutekommt durch diese krasse CO2-Senke, dass sich da viele Leute dran bereichern einfach und das komplett platt machen. Das ist jetzt also sehr träge, auch wenn sich jetzt Lula vornimmt, bis 2030 diese Abholzung in Brasilien zumindest komplett in den Griff zu kriegen und wegzuschaffen, ist das jetzt nur das Ziel und noch lange nicht sicher erreicht. Also machen wir jetzt mal schnell ein kleines Zahlenspiel auf. Alles hier ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ich habe jetzt nur mal so ein bisschen oberflächlich recherchiert, was für Zahlen man so ansetzen könnte für Brasilien. Das sind rund 350 Millionen Hektar Regenwald in Brasilien. Es ergibt dann eben multipliziert ungefähr 1,4 Milliarden US-Dollar, die da jährlich dann an Brasilien ausgezahlt würden. Also eine ganz schöne Summe, wenn man sich anschaut, dass die Gesamtauszahlung 4 Milliarden betragen soll. Da sieht man auch, wie wichtig Brasilien in diesem Zusammenhang ist und wie wichtig das denen auch sein könnte, weil das ist ein ganz schöner Batzen Kohle, der dann aus aller Welt dahin fließen könnte. Und die neuesten Zahlen jetzt für die gerodete Fläche, die ich so finden konnte zumindest, sind von Mitte 24 bis Mitte 25. Und da haben wir 579.000, also sagen wir fast 580.000 Hektar Regenwald, die in Brasilien gerodet wurden. Das entspricht wiederum dann der Strafe, beziehungsweise einem Abzug von dieser Auszahlung von 231 Millionen US-Dollar. Es blieben also nur in Anführungsstrichen rund 1,168 Milliarden US-Dollar Auszahlung. Ist trotzdem ein ganz schöner Batzen Geld, der da eben über diesen Kanal dann Brasilien zufließen könnte. Das ist jetzt natürlich nur so wirklich Napkin-Math. Also ich habe jetzt einmal nur ganz kurz reingetippt, dass man so eine Größenvorstellung grob hat. Genaue Vermessung steht dann logischerweise aus. Problem obendrein, dass diese Rodung nur maximal 0,5% der Gesamtfläche des Landes, der Regenwaldfläche des Landes betragen darf. Also wir haben da wiederum eine Grenze, dass überhaupt eine Auszahlung stattfindet. Wenn zu viel gerodet wird, wird das nicht irgendwie Stück für Stück für Stück wieder abgezogen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Zahlen von oben, von Brasilien jetzt wieder genommen. Einmal für Brasilien liegen wir dann bei 0,1656%. Also weit unter diesen 0,5%. Und das ist der Punkt, über den wir immer ganz viel reden. Brasilien ist in den letzten Jahren schrecklich beim Abholzen gewesen. Nehmen wir die historischen Zahlen, würde man wahrscheinlich auch bei anderen Prozentzahlen noch landen. Aber da war ja auch noch mehr Wald vorhanden. Entsprechend konnte man da auch mehr roden. Und diese Prozentgrenze von 0,5, die erscheint mir irgendwie sehr lax angesetzt. Also, dass man da wirklich nichts ausgeschüttet bekommt, da muss man schon Interesse daran haben, seinen gesamten Regenwald zu entfernen, dass man da wirklich zügig innerhalb eines Jahres mal 0,5% wirklich raushaut, also abrodet. Ja, also hier so ein bisschen Vorsicht. Ganz so viel wird dann nicht ausgezahlt, weil Rodung und Degradation wird immer stattfinden. Und wie viel dann da also wirklich fließt an die Staaten und was sie dann dafür einsetzen können, um eben genau dieser Rodung Einhalt zu gebieten, was ja die Intention dahinter ist, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Weitere Begünstigte, natürlich andere private Finanzinvestoren, weil das Geld kommt ja nicht nur von Staaten irgendwie aus der Entwicklungshilfe, also diese Kernfinanzierung, wie wir es bisher zum Beispiel mit dem alten Fonds gemacht hatten, sondern 80% des Fondsvolumens von diesen 125 Milliarden, die sollen von privaten Leuten kommen oder von Institutionen. Und die wenigsten von denen werden das aus reinem Wohlwollen tun. Die erwarten selbstverständlich auch eine gewisse Rendite. Und vermutlich erwarten sie eben mindestens so viel, wie sie bei ähnlich risikoarmer Geldanlage dann irgendwo anders auch erzielen würden. Also nehmen wir beispielsweise jetzt die Staatsanleihen, in die da investiert würde, die kannst du dann genauso eben ansetzen. Das wäre ja die Alternative, das Alternativinvestment, gleiches Risiko sozusagen mit dem minimalen Hebel, den du halt von den Staatsgeldern kriegst, aber nicht in dem Maße sozusagen aufzuwiegen. Also selbst wenn man jetzt den Teil von den Staaten als Entwicklungshilfe verbucht, also ohne monetäre Rendite dahinter, dann bleibt halt trotzdem diese 100 Milliarden, die nicht für die Erhaltung der Umwelt, sondern für die Investoren arbeiten müssen. Letzten Endes. Und das finde ich schwierig, zumindest mit einem Sternchen mal dran, dass man da mal hingucken müsste, was denn da wirklich an wen fließt an Geldern. Insbesondere da ja nicht die Menge ausgezahlt wird. Und ach, es ist halt noch unklar. Wird das alles jetzt in Fonds behalten? Wird das thesauriert? Wird das neu angelegt? Wird das doch wieder ausgeschüttet, weil so viel wie gerade erwirtschaftet wird, geht auch an die Investoren? Oder. Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist halt noch ein bisschen unsicher alles. Aber das Konstrukt an sich ist erstmal so gestrickt worden. Das ist seit 2 Jahren oder 3 Jahren ungefähr so in der Diskussion. Und ja, jetzt soll es hier beschlossen werden auf COP30. Also wenn man die beiden mal so nebeneinander hält, diese beiden Fonds, die wir da haben, diesen Amazonienfonds von vorher und eben jetzt diesen TFFF, dann haben wir halt eine andere Bemessungsgrundlage. Zum einen hast du halt eine Belohnung für den Erhalt von Regenwald mit fortlaufender Zahlung und dann eben anfallende Entwaldung oder Verschlechterung des Waldes mit Strafzahlungen, also dass es ein bisschen reduziert wird. Aber im Grunde gibst du Geld dafür, dass etwas Bestehendes im Status quo erhalten bleibt. Bei einem anderen Amazonienfonds, der eben in Brasilien so existierte, der fokussierte sich halt eben auf Zahlungen zur Emissionsreduzierung durch Entwaldung. Also du hast geguckt, wie viel wurde denn vorher abgeholzt? Und dann kriegst du Geld im Vergleich zu diesem vorab definierten Status quo. Wenn also vorher ganz viel abgeholzt wurde und dann plötzlich jemand sagt, jetzt beispielsweise Herr Lula, der sagt, nee, wir machen das jetzt komplett anders, wir sind jetzt nicht mehr komplett verrückt wie Herr Bolsonaro davor. Ja, dann kriegst du plötzlich ganz viel Geld natürlich auch zugeschustert, weil das einfach ein riesiger Umschwung in der Politik ist. Das ist die Intention natürlich auch, aber es ist einfach eine andere Bemessungsgrundlage. Mit was geht man ran? Was will man eigentlich erreichen damit? Will man einfach nur, dass es bleibt und das bemisst es darin? Oder will man sagen, ihr sollt weniger davon entnehmen? Dann ist natürlich der Anreiz ein anderer. Also so ein bisschen ähnlich gedacht, aber halt mit einer anderen Herangehensweise. Damit war ich eigentlich mit meinem Punkt hier auch durch. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz mit globalem Blick. Diese Finanzierung muss ja auch nicht zwingend über einen Fonds erfolgen. Man könnte ja sowas auch anderweitig finanzieren. Und da gibt es ja natürlich genauso schon Diskussionen seit Jahrzehnten, gefühlt schon drüber, also seit 2004, 5, 8, irgendwie sowas in der Richtung. Sagen wir mal seit gut 20 Jahren drüber. Dass man eben natürlich das Geld auch über den globalen Kohlenstoffmarkt eben einsammeln könnte. Und dann entsprechend Ausgleichszahlungen damit an die Regenwaldstaaten leiten. Weil wir wissen ja, wir haben gewisse Zertifikate, die gehandelt werden und die Staaten kaufen sich damit dann reines Gewissen. Da hatten wir jetzt aber in der Science-Studie von 2023, die kam zum Schluss, dass fast keines dieser RED-Projekte zu einer messbar verringerten Entwaldung geführt hat. Falls das doch mal der Fall war, fiel das Ausmaß der Verringerung erheblich kleiner aus, als es behauptet wurde. Das ist halt besonders heikel, weil diese postulierten vermiedenen Emissionen werden ja dann auf dem Kohlenstoffmarkt gehandelt. Das heißt, dieser Ablassbrief für den Kohlenstoffemissionen bei den ganzen Staaten, die sich da einkaufen, also im Zweifelsfall eben die sehr stark industrialisierten Staaten, wurde also über lange Zeit in viel zu großen Mengen ausgegeben, als das, was wirklich eigentlich auf der anderen Seite der Welt oder im Regenwald irgendwo vermieden wurde an Emissionen durch Rodung. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, da haben wir ja hier mehrfach drüber geredet. Ich glaube, ganz besonders Ulrich hat das immer wieder aufgebracht, dieser ganze Zertifikatehandel, diese ganzen Carbon-Offset-Strategien und was es da noch alles
gibt. Ich war das.
Du auch? Oh, Entschuldigung, wer es zuerst aufgebracht hat, weiß ich nicht mehr.
Also leider, ist ja auch falsch. Wir waren ja im Podcast hier auf alle Fälle sehr weit vorne dran, was dieses Thema betrifft, weil das im Grunde völlig klar war, dass das, da gab es so viele Geschichten über, wie das zurechtgedreht wird und dass das Betrug ist und wie viel Betrug da in dieser Branche ist und dass die Regeln fehlen und die Kontrollen und hast du nicht gesehen, dass das eigentlich im Grunde immer klar war, dass das so ist, wie es ist. Ja. Bis hin zu Apple, die dann vor deutschen Gerichten verlieren.
Wir wussten es schon immer. Auch wieder eins dieser Themen, über die man irgendwie eigentlich nicht mehr reden möchte, aber es vielleicht dann doch nochmal aufrollt.
Ja, man muss es erinnern.
Es ist halt wichtig, diese Erinnerung nochmal vorzubringen, weil ganz oft ist es ja doch auch so, diese Welt ist verdammt komplex und es gibt so viele Themen und man vergisst dann auch gerne mal, worüber man vor 3 Jahren schon eigentlich ausgiebig gesprochen hat. Und wenn diese Themen jetzt hier wieder aufkommen, dass irgendwelche Offset-Strategien gefahren werden sollen, Geldfunneling von der einen Seite der Welt zur anderen und so, über einen Finanzmarkt an dieser Stelle, naja, dann ist es halt irgendwie schon vielleicht auch notwendig, das einfach nochmal in den Kontext zu setzen und das wollte ich hiermit einfach mal tun. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, wie wir den Regenwald retten können, ob das über diesen Carbonmarkt funktioniert. Da sind wir uns, glaube ich, zumindest wir beiden relativ einig, dass das nicht der sinnvollste Weg ist, weil einfach die Bemessung unglaublich schwer ist, dass man dafür riesige Gremien bräuchte, um das konstant zu überwachen, was da eigentlich wie angerechnet wird. Aber zum anderen eben, ja, dass halt so eine Finanzierung, die nicht im Sinne der Entwicklungshilfe oder im Sinne der gemeinschaftlich-staatlichen Verantwortung für die Welt geschieht, sondern eben über einen institutionalisierten Finanzmarkt wieder geschieht, dass das eben in ganz andere Abhängigkeiten wieder uns führt, die wir vielleicht auch genau in diesem Bereich eines Gemeinguts, das es zu erhalten gilt für eine lebenswerte Welt, dass wir es vielleicht genau da wieder nicht haben wollen. Und das ist jetzt halt der Bogen zu diesem hässlichen Titel, den ich hier in meinem Kapitel gegeben habe, Kapitalismus, Klimawandel und der Regenwald. Also, tut mir leid, dass ihr mich so kieksen hören musstet, aber das musste mal irgendwie in die Reihe gebracht werden. Wir gucken jetzt, was bei COP30 kommt.
Ja, es ist halt einfach frustrierend, das ist das Problem. Also wir gucken quasi sehenden Auges der Sache zu und es wird ja nicht mal gesagt, dass der im Grunde da eine Entscheidung getroffen ist, sondern es wird halt ideologisch aufgeblasen und dann behauptet, die anderen erzählen alle Blödsinn, aber darin liegt ja eigentlich eine Entscheidung für was anderes, nämlich dass man sich einfach entscheidet, dass das dann jetzt so zu laufen hat, dass uns die Umwelt nicht so wichtig ist. Und dann haben wir halt künftig weniger Menschen auf der Welt und dass da jetzt lauter Menschen wegen Klimakatastrophen sterben, ist uns scheißegal. Das ist ja im Grunde das, was da entschieden wurde. Zumindest mal für den Moment. Das kann man dann ja auch mal aussprechen und dazu stehen, aber das will dann auch wieder keiner.
Oft. Oft zumindest sehr schmerzhaft, sowas auszusprechen, ja.
Ja gut, wir sprechen es jetzt aus, wir sind ja nicht unbedingt dafür verantwortlich, obwohl man da natürlich auch mal wieder drüber streiten kann, wer welche Verantwortung hat, aber mir geht es schon um die politische Entscheidung, die jetzt gerade getroffen wurde.
So würde ich das halt auch mal framen. Also wir sind nicht für die politische Riege verantwortlich, die sich momentan auf der Welt so in dieser Art und Weise geriert, sondern wir müssen eigentlich uns da nicht an die Nase packen. Da gibt es ganz andere, größere Probleme.
Ja gut, also flieg schon recht oft.
Ja, gut, du bist schlimm, dafür fliege ich ja gar nicht und deswegen sind wir beiden vielleicht ein normaler Mensch.
Du bist mein Offset.
Ich bin dein Offset, ich verkaufe, Rechnung folgt.
Ja, 5 € pro Kilo oder wie war das?
Ja, 4 € pro Hektar Regenwald, ne? Also das kann ich jetzt umrechnen in den Carbon-Ausstoß, ich weiß es nicht genau. Also der Punkt ist ja echt, wie will man das bemessen? Warum müssen es 4 € oder 4 $ pro Hektar sein?
Ja, sonst ist es ja nicht bezahlbar.
Ja, genau, also das bedingt sich ja einfach nur daraus, was kriegst du denn überhaupt an Geld rein über diese Investments, die du mit dem Fonds tätigst. Und nur dann kannst du auch eine gewisse Menge ausschütten. Das heißt, eigentlich müssten sozusagen Quoten zugeteilt werden im Vergleich zur Größe logischerweise. Aber so einen festen Betrag, der vielleicht gar nicht zu erreichen ist.
Ja, und dann Abzüge, wenn was abbrennt, ne? Und so weiter.
Ja, das, bloß wenn du das alles
richtig machst, dann funktioniert es halt nicht. Du hast ja keinen Schmerz.
Du hast keinen Schmerz. Momentan ist das ein Bonus, den du kriegst als Staat, dafür, dass du halt Regenwald hast. Juhu, ich habe Glück, ich habe Regenwald, dann kriege ich Kohle von diesem Fonds. Aber dann kann ich ja immer noch X% abbauen davon, Stück für Stück für Stück für Stück. Weil der Mechanismus hier greift ja nicht, dass du nichts mehr abbaust oder nicht mehr rodest oder so, sondern er greift einfach nur bis 0,5% darfst du nicht roden. Und dann rechnen wir das mal auf, wie viel du gerodet hast und kriegst vielleicht noch ein paar Dollar raus. Und der Rest geht eben an die Leute, die hier 100 Milliarden reingesteckt haben. Und da habe ich halt Bauchschmerzen mit, wirklich. Also die Intention ist irgendwie wieder gut, sowas mit einem Preis zu bemessen, um einen Anreiz irgendwie zu schaffen, dass eine staatliche Einnahmequelle dadurch geschaffen wird. Aber diese Aufrechnung oder diese Betitelung mit dem ganzen Paket hier ist für mich nicht besser als das, was wir jetzt gerade quasi vorher hatten. Ich habe da Schmerzen.
Vielleicht werde ich im Alter zynisch, aber ich habe immer den Eindruck, sobald sich irgendwas rechnen lässt, wird so gerechnet, dass man eine Ausrede hat. Von daher glaube ich an diese Kompensationsmechanismen so ganz grundsätzlich eigentlich nicht mehr.
Ich glaube an die sowieso nicht. Also diese Betitelung mit einem Preis von einem Stück Natur ist absolut hanebüchen. Alles komplett hanebüchen. Was haben wir für eine Alternative? Ist halt eher der Punkt, ne? Wie willst du da jemals trotzdem irgendwie einen Hebel hinkriegen, dass das nicht mehr passiert?
Die Alternative wäre im Grunde die Anerkenntnis, dass wir ein Problem haben.
Dass sich nicht marktlich lösen lässt.
Naja, dass sich vielleicht ohnehin schwer lösen lässt, aber dass wir einfach dahin pushen müssen und wollen, es zu lösen. Und nicht ständig Ausreden suchen, warum wir etwas nicht tun müssen. Das ist halt, also die Ausrede ist, also wenn man es wirklich in diesem Kapitalismus-Framing sehen will, die Wirtschaft wird immer nach einer Ausrede suchen, warum sie nicht in etwas investieren muss. Selbst wenn es sinnvolle Investitionen sind, im Sinne von, sie hat dann etwas, was sie anderen auch verkaufen kann, weil unsere Industrie stark genug ist, da in irgendeinem Bereich Marktführer zu werden, wird sie aus welchem Grund auch immer eine Ausrede suchen, diese Investitionen nicht zu tätigen. Hat vielleicht damit zu tun, dass entgegen allen Behauptungen Unternehmen eben doch nicht so risikoaffin sind, sondern sie versuchen, Risiko zu vermeiden und zu minimieren. Ja. Und man könnte jetzt darüber sicherlich diskutieren, ob das auch mit der Dividendenkultur zu tun hat, dass also Großaktionäre eigentlich der Meinung sind, sie bräuchten das Geld der Dividenden, statt in irgendwas zu investieren. Ich finde, das sieht man bei Volkswagen und Porsche eigentlich sehr gut. Also bei diesem Volkswagen-Konglomerat, ja, wo dann auch irgendwelche Zwänge dahinter stehen, Kredite zu bedienen, um irgendwie Aktienanteile zu erhöhen. Ja, oder weil man mal irgendwelche irren Stunts gemacht hat und da noch was zu bezahlen hat und so weiter und so fort. Also das sind ja auch Wahrheiten, die da drin stecken. Und da sind wir am Ende halt bei völlig fehlgeleiteten Anreizmechanismen, die uns als Gesellschaften halt dazu bringen, dass das so ist. Und der Staat hat keinerlei Interesse daran, dem entgegenzuwirken, weil er der festen Überzeugung ist, dass wenn er das macht, alle anderen es nicht tun und das dann nur auf Lasten der Wirtschaft wiederum ist. Dass das anders geht, sieht man ja in China. Dann kann man wieder sagen, naja, aber Deutschland ist ja nicht so groß wie China. Ja, stimmt auch. Aber Europa ist schon etwas größer, auch in Relation. Damit kann man auch schon viel machen. Müsste man sich halt einig sein. Ja, am Ende landen wir eh da, weil es nicht anders geht. Aber wir werden viel Zeit verloren haben und viel Blödsinn angerichtet haben. Und nachkommende Generationen haben es dann halt schwerer. Aber vielleicht stört uns das ja nicht, weil das ist ja das, was wir wollten.
Genau. Das kann halt, also ich weiß nicht, ob das ist, was wir wollen, aber es ist das, was wir billig.
Wir beide ja nicht, aber ich glaube, so als Gesellschaft gibt es halt
genau,
diese Entscheidung und wir sind ja halt Teil der Gesellschaft, muss man ja auch sehen.
Genau, was wir billigend in Kauf nehmen, so würde ich das nennen eher, weil wir wissen es und wir akzeptieren das dann halt als Folge dessen, wie wir agieren.
Das ja, oder wir wissen halt auch nicht, was wir so dagegen tun sollen. Ne? Also wie viele Podcasts wollen wir denn noch darüber machen? Auf die Straße gehen, zur letzten Generation übertreten.
Das also, ist nicht der Punkt. Also ich denke, wir machen ja diesen Podcast hier, weil wir der Meinung sind, darüber reden und sich aufklären und dann hoffentlich bessere Entscheidungen treffen, ist ja der richtige Weg. Dass wir mit unserem Podcast hier nichts bewirken oder sehr wenig bewirken zumindest, ich denke, da sind wir uns relativ einig. Aber das ist auch nicht der Punkt. Da sind wir wieder bei dem, was müssen wir uns individuell vorwerfen? Relativ wenig im Vergleich. Aber wir gehören natürlich zu einer Gesellschaft und wir setzen halt gewisse Normen durch unser Verhalten und das ist relevant einzuordnen. Und wenn wir halt hinnehmen, dass Lebensräume, wichtige Lebensräume für uns auf unserer Welt zerstört werden, Ökosysteme komplett niedergemacht werden dafür, dass dann Palmölplantagen dahin kommen oder sonstiger Kram, dann sind wir jetzt nicht schuldig daran, aber wir wissen darüber Bescheid und wir gehen das mit letztlich, weil wir können halt einfach nichts natürlich an den großen Bewegungen ändern. Dafür sind eigentlich die politische Riege eben zuständig, sollte man meinen.
Und in dem Sinne eine gute Nachricht, vielleicht zum Schluss, Fred. Die Grünen haben jetzt entschieden, so ganz strategisch haben sie mal nachgedacht, was sie jetzt so machen in Zukunft und haben dann gesagt, Mensch, Umweltthemen, das ist unser Ding.
Ach was.
Als ich das gelesen habe,
war. Wo hast du das aufgeschnappt? Was?
Ich habe das, glaube ich, bei Table Briefings gelesen, dass da so eine grüne interne Strategie und bla und jetzt sind sie da an der Stelle, wo sie sagen: Mensch, also Klima ist ein Thema für uns.
Also gut, weiß ich nicht, unter welchem Zusammenhang das so geäußert wurde, aber ich glaube, eigentlich ist denen bewusst, dass das ihr Thema ist.
Naja.
Ist schon absurd.
Naja, es gibt ja immer diese zwei Stränge da in den Grünen, diese Realos und die anderen linken Spinner da, die längst grün versifften. Und setzen sich ja, wenn man das so, ich meine, viel Historie haben die ja nicht. Ja? Aber das bisschen Historie, was sie haben, ist halt immer, wenn sie in der Regierung sind, sind die Realos quasi die treibende Kraft. Und bevor sie in der Regierung sind, sind so die Linken und Progressiven die treibende Kraft. So, da kommt dann halt vieles zustande, was man so gar nicht möchte, aber man entdeckt das dann halt im Anschluss wieder, dass man ja eigentlich ja, für die Umwelt ist und
naja,
ist halt immer die Frage, wann die Wähler sich denken, ihr habt doch alle einen an der Klatsche.
Ich würde dem halt entgegensetzen, wenigstens entdecken sie, wofür sie stehen, außer gegen alles zu sein und gegen alle Menschen in unserem Land und so. Also
ja,
ich würde sagen,
kriegen andere selbst in der Regierung hin, nicht zu wissen, wofür sie stehen.
So, ne? Also ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber
Nee, den Friedrich, den wollten wir ja nicht besprechen.
Nein, den
meinte also, ich jetzt auch gar nicht. Mal etwas ernsthafter, bei aller Kritik, die ja auch ich immer wieder am Habeck habe, ich glaube halt in seiner Wirkung als Wirtschaftsminister hat er ja schon im Großen und Ganzen so viel bessere Arbeit geliefert als viele vor ihm und auch nach ihm.
So.
Die Gaskarte ist ja jetzt nicht so berühmt bisher. Dass man schon sagen muss, da ist ja jetzt auch nicht alles ganz verkehrt. Ja? Aber trotzdem haben sie es ja geschafft, nebenbei so viel zu verbaseln, dass man halt jetzt auch nicht sonderlich glücklich drauf gucken kann, wenn man an Klimaschutz interessiert ist. So, und jetzt ist halt die Frage, wie kann es da irgendwie überhaupt noch weitergehen? Und eine Sache haben wir, glaube ich, gelernt und das ist so ein bisschen das Ding, warum auch die COP niemand mehr interessiert. Es ist halt eine Laberbude und wenn der Trump sagt, ich habe keinen Bock, dass die ganzen Schiffe da jetzt irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen treffen müssen, dann wird die Entscheidung halt ein Jahr vertagt und alle hoffen, dass der Trump nächstes Jahr eine andere Meinung hat, sonst wird es nochmal wieder vertagt und nochmal wieder vertagt.
Ich denke auch, man muss sich von der COP in der Hinsicht nicht sehr viel erwarten, aber ich habe ja bewusst dieses Thema rausgepickt, weil ich mir recht halbwegs sicher bin zumindest, dass das durchgewunken werden wird.
Es gibt natürlich trotzdem einen Grund, warum die COP wichtig ist. Und den sehen wir gerade in Deutschland, nachdem Katar ja da seinen Brandbrief geschrieben hat in Sachen Lieferkettengesetz, war ein Argument, was sie vorgebracht haben, das würde ja nicht die Richtung weiterführen oder haben, die man als Weltgemeinschaft auf der COP beschlossen habe, sondern das wäre ein viel höherer Anspruch seitens der EU an Klima- und Menschenschutz. Von daher müsse da auch die EU überlegen, das nicht zu wollen. Und natürlich ist die Interessenlage da klar. Katar ist halt ein Gasverkäufer. Ist ja klar, dass die da keinen Bock drauf haben. Da kann man dann wieder zu Gaskati kommen und sagen, Mensch, ist ja schön, dass du für die Gaswirtschaft bist. Jeder hat ein Hobby. Aber so sich von so einem Staat dann halt so hinschubsen lassen, ist ja auch nicht so geil. Von so einem Gasverkäufer hatten wir ja schon mal. Wollen wir das? Müsste man da nicht in Sachen investieren und vorantreiben, die das abmildern? Nur mal so als Idee.
Ne? Sollte man meinen.
Weil da ist sie ja stramm, ne? Also in der Hinsicht ist sie ja, hat sie ja eigentlich eine stramme Linie, dass man sich nicht erpressen lassen soll und dass man Unabhängigkeit haben soll. So, und jetzt muss sie das ja mal zusammenführen. Das wollen wir jetzt auch mal sehen.
Eben. Also wünschen kann ich mir auch viel, aber du kannst nicht A haben ohne B. Du kannst jetzt nicht einen riesigen Gaskraftwerkspark aufbauen, der natürlich jetzt kleiner ist, als ich eigentlich wollte, aber dennoch noch kommen soll. Und zeitgleich sagen, nee, aber Gas kaufen wir nicht.
Ja, genau. Ja, also ich meine, man braucht ja Überkapazitäten, wenn man etwas absichern will. Das ist ja auch eine Wahrheit. Aber man kann das ja tun und gleichzeitig für was Neues pushen. Und das ist halt das, was bei ihr fehlt. Das ist halt das Problem. Also wir haben den Rückschritt gar nicht so sehr bei dem, was sie alles zurücknehmen kann, weil das ja weitestgehend abgesichert ist durch diese EU-Ebene. Aber wo sie halt aktiv Rückschritte machen kann, das hat Hanna ja auch ganz gut gezeigt in der Folge über Gaskati, sind halt bei den Sachen, die sie, wo sie Fördergelder streichen kann, wo sie einfach so Sand ins Getriebe schmeißen kann, bei den Erneuerbaren und sonst wo. Und dann haben wir halt noch dieses Riesenthema, dass wir uns natürlich auch schon fragen müssen, worüber wir kämpfen in Deutschland. Ich habe das eigentlich jetzt bei meinem nächsten Thema noch so am Ende ein bisschen drin, aber wir müssen uns halt fragen, was ist uns eigentlich, wo brauchen wir wirklich Unabhängigkeit? Gibt es nicht Zwischenlösungen? Warum kaufen wir keine, nicht bedenkenlos einfach mal so ein paar Solarmodule da in China und treiben das voran? Ist ja billig, was soll's. Ja, muss man halt gucken, dass man das irgendwie absichert, dass man die Software selber im Griff hat und dann könnte man ja auch sagen, da habe ich keine Angst vor der chinesischen Solaranlage.
Naja, die Angst ist ja nicht vor der chinesischen Solarpanel, sondern die Angst ist halt vor den Wechselrichtern und den ganzen Steuerungssystemen.
Ja, aber das können wir doch eh, das können wir doch auch, das kann man doch alles kombinieren.
Genau.
Also wenn man
das
wirklich wollte. Ne?
Genau, und das ist halt der Punkt. Es wird einfach immer gesagt, wir können nichts tun, weil wir haben noch nicht die perfekte Lösung. Und dann stattdessen nichts zu tun und sich darauf zu berufen, was man schon die letzten Jahrzehnte getan hat und zu sagen, wir bleiben erstmal dabei, bis die perfekte Lösung da ist, ist so ein deutsches Problem, immer 100% haben wollen und sich nicht einfach mit den 80% zufrieden geben.
Ja, aber es ist ja nicht mehr, bei ihr ist es ja nicht 100%, das ist ja, sie will es einfach nicht.
Naja gut, bei ihr ist jetzt natürlich der absolute Gegenpol.
Und der Friedrich will es auch nicht und die CDU will es auch nicht. Das ist pure Ideologie bei denen. Und das finde ich halt problematisch im Sinne von Staatsführung. Also wenn ich etwas zur puren Ideologie mache, was im Grunde ich brauche in der Zukunft. Nicht nur wegen der scheiß Umwelt, vergiss die Umwelt. Ja? Man kann das auch alle sicherheitstechnisch verargumentieren und sagen, wir brauchen
Hatten
das.
Wir doch auch alles schon, ne? Um Himmels Willen.
Aber pure Ideologie, deswegen meine ich, es ist pure Ideologie. Es geht gar nicht um die Technik oder sonst was. Da steckt noch irgendein anderer.
Wir erinnern uns an Freiheitsenergien, ne?
Ja, genau, Freiheitsenergien.
Den ganzen Kram, unabhängig zu sein, wenn man sich das nicht antut.
Was wollen wir, denn noch alles erzählen, dass die in die richtige Richtung laufen? Das ist ja bescheuert langsam.
Die machen sich ja auch nichts vor. Also die machen uns nichts vor und die machen sich nichts vor. Die wollen das einfach schlicht nicht, wie du schon sagst. Ja. Es gibt halt andere, die wollen es und die schreiben sich dann auf die Fahnen, während sie im irgendwelchen internen Gesprächen gemerkt haben, dass Klimawandel ihr Ding ist. Vielleicht wird das ja die Richtung mal wieder.
So, das war jetzt unser ungeplanter Frustausbruch.
Ja.
Jetzt kommen wir mal wieder ganz gesittet zu den 68ern in Vietnam und der großen Panik.
Ich bin jetzt gespannt, was das wird. Also da habe ich gerade gar keine Vorstellung.
Ich kann schon im ersten Satz erklären. Im Mai diesen Jahres hat Vietnam eine Resolution verfasst, die Resolution 68. Natürlich konnte ich es mir nicht verkneifen, das mit den 68ern in Deutschland zu verknüpfen in meiner kleinen Überschrift, damit überall so die was ist da los? Aber es sind ja auch Kommunisten. Ich meine, wie kann man nicht da drauf kommen? Und das Ziel des Ganzen, dieser Resolution 68, ist es passenderweise dann dazu, die Privatwirtschaft qualitativ endlich voranzubringen in Vietnam. Und da findet man dann halt so ein paar Klassiker, die auch der Friedrich Merz so rausholen könnte. Behördliche Hürden verringern, administrative Verfahren reduzieren, Verringerung der Markteintrittsbarrieren für Unternehmen, Schutz für Unternehmen und Investoren und natürlich Ressourcensicherung und Technologiezugang und alles so ein Kram.
Genauso konkret wie die ganzen Sprüche von der CDU.
Ja, die sind ja schon etwas konkreter, wenn man dann in die Resolution reinschaut. Ne? Also die haben da zum Beispiel auch Erwartungen formuliert. So sollen zum Beispiel 55-58% des BIPs künftig von privaten Unternehmen beigetragen werden. Also da geht es um bis 2030. Und 84-85% der Jobs von privaten Unternehmen kommen. Wie man 84-85% definieren kann, weiß ich auch nicht.
Sehr spezifisch.
Ja, die haben wir da so einen Hang für. Ich möchte nur mal ganz kurz daran erinnern, dass Vietnam, wie gesagt, ein kommunistisches Land ist. Das ist jetzt nicht irgendwie eine gelebte Marktwirtschaft dort, sondern es befindet sich in der Transformation in etwas, von dem ich bis heute noch nicht ausformulieren könnte, was es am Ende sein wird. Natürlich kann man immer sagen, China als großes Vorbild ist natürlich so eine Inspiration sicherlich auch. Sie selber reden da immer von diesen koreanischen Konglomeraten, die sie als Vorbild haben. Ja, kann sein, dass sie in diese Richtung gehen, aber es ist ein bisschen unklar für mich, wie das sich dann auslebt.
Ist ja auch ein riesiger Produktionsstandort die letzten Jahre geworden für ganz, ganz viele Bereiche.
Ja, richtig. Und sie wollen natürlich da auch weitergehen, weil sie merken, das funktioniert. Die Resolution wird dann in dem Sinne auch als großer Schritt nach vorne präsentiert. Nein, es ist nicht der Great Leap Forward, nein. Asien. Jedenfalls, man möchte auch private externe Investoren ins Land bringen. Also das ist durchaus auch ein Ziel, man hat sie nicht vergessen. Allerdings, wie gesagt, da die Sozialisten und Kommunisten, man hat ja da immer so seine Bedenken, sie lieben ihre Staatsfirmen, das ist auf alle Fälle klar. Mhm. Und dass die nun unbedingt minimiert werden sollen zu ihren eigenen Ungunsten und das dann auch wortlos so über sich ergehen lassen und dann auch die Partei dadurch Macht abgibt, weiß ich nicht, da fehlt mir irgendwie ein bisschen die Fantasie dafür, oder? Aber es gab schon erste Schritte, ne? Also das Goldmonopol ist gefallen in Vietnam und das ist tatsächlich ein Riesending. Also das Goldmonopol bedeutete quasi in der Umsetzung, die mussten ein Tausender mehr für Gold bezahlen. Weil statt 4.000 haben die 5.000 bezahlt. Mhm. Ja. Und das ist jetzt gefallen und jetzt geht dann natürlich dann der Preis auch nach unten. Das wurde auch groß erwartet, alle haben sich gefreut. Da sind sie rangegangen. So, jetzt wissen wir natürlich aus China schon, dass das so mit der Privatwirtschaft, naja, ist ja so eine Sache, ne? Ist irgendwie alles privat, aber man kann so eine privaten Konzerne ja auch einhegen und kontrollieren. Und deswegen ist es sehr auffällig in Vietnam, dass bei vielen Großprojekten immer wieder so die gleichen Namen auftreten, während diese Großprojekte dann auch natürlich als Privatisierungsprojekte geframed werden. Und der prägnanteste Name ist sicherlich die Vingroup. Die kennt ihr alle. VinFast ist ein Teil der Vingroup, also die Elektroautohersteller da aus Vietnam.
Muss ich passen.
Was?
Ja.
Die haben in Köln, haben die doch so einen Shop da. Da kannst du dir das Ding angucken.
Ich tippe mir das mal gerade bei Google ein. Ich habe, glaube ich, den Namen noch nie gehört.
VinFast, hast du noch nie gehört? Das ist ein Typ, der hat ein Taxiunternehmen, unter anderem, also ganz viele Sachen. Und da eins davon ist ein Taxiunternehmen und dann hat er angefangen, Elektroautos herzustellen. Die wollte erst keiner haben, dann hat er die in sein Taxiunternehmen reingekarrt. So, und so langsam beginnen auch echte Käufer zu kommen und jetzt wird es so langsam. Und sind super günstig. Mhm. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was die Qualität betrifft, aber da muss man nochmal gucken. Aber in Vietnam
super das günstig.
Langsam Speed auf.
Also so ein kompakter SUV kostet bei denen ab 35.
In Deutschland?
Ich finde, ja, natürlich.
Ja, ja, gut. Dann sind die ein bisschen billiger.
Zieh da vielleicht die Hälfte ab oder sowas, dann bist du wahrscheinlich bei dir.
Ja, die haben auch Autos, die kosten so im Bereich 10 bis 13. Also, geht auch noch
anders. Also, mir sind sie noch nicht untergekommen, weder auf der Straße gesehen, noch den Namen
gehört. Die sind auch nicht sehr, sehr groß bei uns verbreitet, nee. Aber in Vietnam ist halt durch diese Struktur, diese Privatstruktur, ist das halt, ich glaube, der einzige Hersteller aus Vietnam. Dann gibt es jetzt noch BYD, die in den Markt rein wollen. Logisch. Haben wir gesagt, wir bauen kein Ladenetz auf, das muss jemand anders machen. Und kompatibel mit VinFast sind sie auch nicht. Also keine Ahnung, wer das kaufen soll. Ja, lustigerweise hat dann die Regierung zum Beispiel auch gesagt, so, Ho Chi Minh City, da dürfen jetzt ab, weiß ich, ein paar Jahren alle nur noch mit Elektrorollern fahren.
Das wäre doch
und wer was. Verkauft die? Hä? Also Honda hat schon gesagt, das wird ganz schlimm. Wir haben das gerade nicht.
Nicht in der Menge, ne? Gut, ich meine, in ein paar Jahren, ja. Da können sie sich ja noch drauf einstellen. Aber.
Ja, ja, aber ihr könnt euch schon denken, wer da der Hauptverkäufer mit ganz billigen Elektrodingern da ist. Also wenn sie es denn überhaupt umsetzt, weil die Leute können sich das ja im Grunde eh nicht leisten. Aber, ey, wir verquatschen uns immer so, Fred, Mensch.
Entschuldigen Sie bitte.
Vingroup, also jedenfalls ist dieser wirklich prägnanteste Typ. Und dann gab es dann also irgendwie so eine Ausschreibung. Ich meine, das kannst du dir alles nicht ausdenken. Also Ausschreibung gemacht für so Railway, also da was bauen wollen. Also Wind Group sofort, ja, wir machen das, ja, sofort ein Angebot raus und alle so, ja, wie finanzieren die das denn? Das, ja, geht denn das? Kommt denn das Geld her? Und dann ging das so jetzt irgendwie so ein paar Wochen hin und her und wir haben jetzt eine Antwort. 80% der Investitionen werden durch zinslose Staatskredite gedeckt. Also, worauf das hinausläuft, ist natürlich, die wollen auch nationale Champions aufbauen. Da hätte man nämlich insgesamt gerne 20 an der Zahl davon.
Ist ja, schon schön planwirtschaftlich, oder?
Ja.
Also wir hätten gerne 84-85%, also wirklich ein Korridor von 1% an Jobs von privaten Unternehmen. Außerdem brauchen wir 20 Big Player und haben sich mal so ein paar Leute zusammengesetzt.
Ja, das wird dann sehr genau definiert.
Und so eine Liste durchdefiniert. Und daran misst man sich dann, ne?
Ja, oder verändert halt die Zahlen im Nachgang. Wie wird man das schon so hinkriegen, dass es dann am Ende passt oder in der Sache sich annähert? Also ich kann nur sagen, in Vietnam gibt es sehr viele Infrastrukturprojekte, die so ein bisschen gaga sind. Ne? Also du hast da so Flughafen, der dahin gebaut wird. Vergessen sie halt da ordentliche Straßen zum Flughafen hinzubauen. Die werden dann so im Nachgang noch nachgeliefert. Railway fehlt dann auch, muss dann auch noch nachgebaut werden. Kommt dann 5, 6 Jahre später. Also ist nicht alles, was dort passiert, ist sonderlich geplant oder gut geplant, sagen wir es mal so. Aber ich finde Vietnam als Wirtschaft trotzdem interessant. Da passiert total viel und es ist ein sehr eigener Markt und es gibt auch viele gute Unternehmertypen. Ich kann ja euch mal einen Podcast empfehlen nachher beim Pixel Vietnam Podcast.
Das ist eine gute Idee.
So ein bisschen Eindruck. Machen wir es doch.
Da habe ich Lust drauf. Das höre ich mir mal an.
Dann könnt ihr da mal reinhören und so ein bisschen Gefühl für die Sache kriegen. So, und wenn du natürlich mehrere solcher Projekte machen würdest, wo dann quasi der Staat am Ende durch zinslose Darlehen und so weiter und so fort und mit einer Einnahmenstruktur das Ganze dann an ihr Unternehmen weitergibt. Also da merkt man schon, so privatwirtschaftlich kann man das eigentlich auch nicht nennen.
Das ist naja, gut.
Ne? Das ist eine Vermischung aus Privatwirtschaft und Staat von vorne weg. Deswegen ist das mit den Konglomeraten da aus Korea gar nicht so ganz verkehrt, wobei ich den Eindruck habe, in Korea sind die schon etwas privatwirtschaftlicher orientiert.
Als naja, das, familienorientierter halt, als wahrscheinlich hier jetzt der Fall ist gerade.
Ja.
Zumindest bekanntermaßen. Ja. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier in Vietnam sich dann da bildet. Kann auch sein, dass das alles große Familien sind.
Ja gut, das ist ja, wenn einer versucht, das natürlich dann an den Sohn oder die Tochter weiterzugeben. Asien würde ich immer sagen, einen Versuch an den Sohn weiterzugeben. Aber so ist das halt. Also die werden da nicht, also die Verbindung zwischen Staat und dieser Privatwirtschaft ist, glaube ich, sehr offensichtlich und sehr eng. Und wenn das dann auch über Familien läuft, dann am Ende über mehrere Generationen, dann ist das auch, glaube ich, wäre das jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Also da finde ich, ist China ein wesentlich freierer Markt als das, was wir hier sehen.
Naja, weil die halt ein ganzes Stück weiter sind. Die müssen halt nicht diesen Aufbau stemmen, in dem Vietnam jetzt gerade steckt. Die haben ja diese Phase weit hinter
ja,
sich gelassen
aber
schon.
Da waren die Chinesen, also was die reine Privatwirtschaft betrifft, die ist da schon privat gewesen.
Früher.
Als sie dann angefangen, also nach Deng, ne? Also nachdem der da die Reformen durchgeführt hat. Das ist schon Markt gewesen. Natürlich greifen die da immer wieder ein und so weiter, aber das ist schon weitestgehend Markt. Das ist ja das Faszinierende an China, dass die es geschafft haben, tatsächlich Markt zu organisieren. Immer mal wieder nicht, wenn es da Probleme gibt und so, ne? Und man eingreift, aber grundsätzlich ist es halt schon Marktwirtschaft. Das ist ja, das ist ja für mich persönlich das wirklich Interessante an China. Und das hier, was ich da in Vietnam sehe, ist es definitiv nicht. Sondern das läuft über Organisation von Unternehmen hochpäppeln. Du hast halt im chinesischen Markt im Vergleich, also wenn wir das jetzt schon anfangen, das Thema, der Staat gibt halt schon vor, in welche Richtung das geht und die Chinesen wissen dann auch, dass das die Richtung ist, die der Staat will und dass dann da Geld hinfließt und deswegen rennen dann auch alle dahin. So, und dann kann man dann immer fragen, ist das jetzt noch Marktwirtschaft, aber die prügeln sich dann da so drum, dass man das dann schon wieder sagen kann.
Ist ein Wettbewerb am Ende zumindest.
Ist ein Wettbewerb, ja. Also und er ist ja auch wirklich beeindruckend von seinen Ergebnissen her. Also mit der Geschwindigkeit, die da drin ist, das ist schon Halleluja. Würden wir nicht hinkriegen. Deswegen bin ich so ein bisschen, so China nachbauen ist es irgendwie nicht, was sie tun. Ne? Aber was ich mir halt schon vorstellen kann, ist, wenn du das so siehst, was sie da mit der Pseudo-Privatwirtschaft da tun, wenn du dann als externer Investor von außen reinkommst, da ist dann tatsächlich die Frage, klar, bei den Schuhfabriken und Nike-Fabriken und Adidas, die dann da diese neuen Schuhe, wo du ja schon auch mehr Skills brauchst, bauen, ist das vielleicht alles noch unkritisch. Aber wenn die da mit Chips anfangen, da ist dann schon die Frage, welcher Technologietransfer dahin stattfinden muss. Und von wem er kommt und in welchem Ausmaß und wie protected das ist. Also da habe ich schon Fragen. Und die Frage habe ich ja vor allen Dingen deswegen, weil am Ende sagen wir gerade, Vietnam oder Südostasien ist ja so die Alternative für China. Da können wir ja dann, ne? Und dann ist ja alles gut. Also bei den Konstrukten, die ich da sehe, nee, eher nicht. Da muss man schon sehr aufpassen. Deswegen reden wir da auch drüber übrigens.
Naja, also eine Diversifizierung wird es bleiben, weil du kommst ja sowieso nicht ganz weg von China, das ist jetzt ja sowieso nicht der Fall. Aber dass man sich davon wegwendet.
Genau, und die Chinesen sind da ja auch integriert, ne? In Südostasien. Das heißt also, du wirst ohnehin am chinesischen Ökosystem hängen bleiben müssen und so. Da wiederum brauchst du dann Südostasien dafür, aber ja, da hast du dann vielleicht so eine Zone, wo es etwas neutraler zugeht. Aber die werden ja auch Interessen entwickeln. Also deswegen, ich bin da sehr skeptisch, inwieweit man sich dann darauf einlassen sollte und ob man das nicht alles etwas komplexer gestalten müsste, wenn man denn auch sagt, wir möchten gewisse Unabhängigkeiten haben. So, jetzt kann man sagen, der Markt dort, in Anführungszeichen, findet das alles nämlich gar nicht so geil, was die da tun. Weil Ausländer besitzen aktuell rund 15% der vietnamesischen Aktien. Das waren vor dem Erlass 16%. Da gibt es einen Abstieg. Und auch die Investmentversprechen sind seit der Ankündigung um 5% zurückgegangen. Könnte man sagen, naja, klar, weil man sieht ja, dass das an die großen vietnamesischen Unternehmen geht. Jetzt ist es aber auch so, dass dann im April, ne, ihr erinnert euch, der Trump da mit den Zöllen losgelegt hat und er ist auch auf Vietnam in höherem Ausmaß losgegangen. Und auch wenn es mittlerweile eine Einigung gibt, wir wussten sehr lange nicht, wie es da aussieht, ob sich das dann alles noch lohnt in Vietnam und so weiter. Also man muss einfach sagen, man kann nicht behaupten, dass die Rückschritte ausländischer Investoren in Vietnam mit dem Progress hier zusammenhängen, sondern ich glaube, sie hängen eher mit Trumps Zöllen und der dadurch entstehenden Unsicherheit zusammen. Und das ist dann natürlich schwierig zu sagen. Und das wird aber sicherlich auch erst über die nächsten Jahre sich ausspielen. Und dann wird man sehen, ob Vietnam ein interessantes Investitionsumfeld ist oder nicht. Jedenfalls aktuell meines Erachtens da eher so in der Neufindungsphase. Und ich glaube, alle denken drüber nach, wie gut finden wir denn das. Eine Sache vielleicht mal so als Hinweis, Fred, ne? Wenn du so eine Konstrukte hast, sie laden ja auch irgendwie so ein bisschen Korruption ein, ne? Bist der Staat, der gibt dann ein Unternehmen. Da will ja jeder so ein bisschen auch glücklich sein.
Naja, logisch.
Ich würde aber eine Sache sagen, unabhängig jetzt von dem, was wir gerade besprochen haben. Auf alle Fälle haben sie einen Plan und versuchen da in irgendeine Richtung zu arbeiten. Ne? Und das auch mit einer gewissen Konstanz. Also sie gehen da diese Schritte. Und das ist der große Unterschied zu Deutschland. Ne? Also bei uns herrscht da eher so eine Panik. Ne? Wir stellen gerade überall fest, oh, da sind wir abhängig, da sind wir abhängig, da sind wir abhängig, da sind wir abhängig. Wir wollen von niemandem abhängig sein. Wir müssen alles selber machen. Und dann stellen wir fest, das kostet ja Geld. Wollen wir nicht. Und dann passiert wieder nichts. Und dann passiert wieder irgendwas. Und dann wollen wir doch wieder unabhängig sein. Und es gibt aber irgendwie keine Tat da drin oder wenig Taten.
Das ist die Schwäche der nicht planwirtschaftlich organisierten Marktwirtschaften.
Ja, das ist die Schwäche der Ordnungspolitik, Fred.
Die hier nicht existiert, seien wir ehrlich.
Formulieren. Das ist der große Schwachpunkt von Lars Feld und Katharina Reiche.
Ach ja. Well, that's a name I haven't heard in a long time.
Ja, wir wollen ja nicht drüber sprechen. Jedenfalls, ich weiß, dass das jetzt vielleicht ein bisschen Cross-Advertising ist, aber ich habe mal diese Panik in Sachen Lieferketten mal so ein bisschen unter die Lupe genommen beim auslandsbericht.de, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ich habe im Grunde so ein ähnliches Topic auch in diesem Versagen Deutschlands im Middle East mit drin. Ne? Weil die Art, mit der Deutschland an die Dinge rangeht. Dieses Großmäulige auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieser Glaube, eine große Schweiz zu sein und dann irgendwie aber immer in einer Handlungsunfähigkeit zu enden, in die man sich dann reinredet. Das macht uns ja unzuverlässig, aber auch unbeliebt bei anderen. Und es verbaut uns halt Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, die wir so aber gar nicht nutzen können und mit denen wir vielleicht unsere Probleme lösen könnten oder zumindest abmildern. Wir sehen halt jetzt auch, ich meine, genauso gegenüber USA wie auch China, ne? Großes Thema Abhängigkeiten. Wir erklären China quasi im Wochentakt, welche Abhängigkeiten wir vom China gar nicht haben wollen. Aber hat denn einer mal ein großes Ding für seltene Erden aufgemacht? Wir haben da einen Fonds bei der BaFin, sage ich schon. Wir haben einen Fonds bei der KfW, da wird seit einem Jahr geprüft, wer irgendein Projekt machen darf. Wir wissen seit April, dass das ein Riesenproblem mit den Chinesen und den seltenen Erden ist. Es gibt nichts, weder in der EU noch in Deutschland, wo mal aktiv was gemacht wird. Der Trump hat schon mehrere Deals abgeschlossen. Dass das auch Zeit braucht, ist klar. Aber die tun was. Vietnam hat zumindest einen Plan und geht in die Richtung. Und bei aller Korruption und bei allem Blödsinn, den sie da nebenher noch machen werden, werden die das am Ende besser machen als wir, weil sie wenigstens eine Richtung haben, in die sie gehen wollen. Und das fällt mir halt immer wieder auf, wenn ich so auf diese ganzen Sachen gucke und ich verstehe es überhaupt nicht mehr, was da eigentlich gerade passiert bei uns. Haben wir keinen Bock mehr? Ist es das?
Die Leute sind bei uns einfach lebensmüde, also sind einfach alt. Wir haben viele Leute, die interessiert es nicht,
wie die Chinesen sind da jetzt auch nicht die Jüngsten und werden auch immer älter. Das ist es.
Naja, aber nicht ansatzweise so wie bei uns. Oh. Also für mich ist das wirklich ein wichtiger Punkt. Die an der Macht sind, die haben gar kein Interesse, das irgendwie zu gestalten. Und auch die Masse von unseren Menschen hier in Deutschland, da gibt es keine Intention dahinter. Ich glaube wirklich, das ist ein großer Punkt. Wozu was gestalten, wozu irgendwie Wagnisse eingehen und wozu da irgendwie eine Vision formulieren, wenn man doch eigentlich den Zeithorizont von 20 Jahren auch so noch überbrücken kann.
Alles frustriert mich jetzt irgendwie.
Entschuldigung. Du hast damit angefangen. Du hast gesagt, du weißt nicht, warum hier nichts passiert, warum hier alles so träge ist. Ich habe ja nur eine Vermutung angestellt. Für mich ist es halt, ich mache mir auch so meine Gedanken, und für mich ist es halt ganz oft wirklich ein Problem, dass wir einfach einen Generationenkonflikt haben, dass eine Machtübergabe bei uns zwischen den Generationen nie stattgefunden hat. Das hatten wir jetzt mal ganz kurz die letzten Jahre, aber da wurde ja nur von oben drauf gedengelt mit, wir wissen doch eh alles besser. Also ich sehe da einen ganz, ganz wichtigen Punkt dran zumindest.
Also in Japan hat man auf alle Fälle ein ähnliches Problem mit dem Alter im Sinne der Übergabe an jüngere Generationen. Also jetzt mal abseits dessen, dass die natürlich noch viel älter sind als wir. Übrigens kurz gefragt, Deutschland 44,9 Jahre im Durchschnitt, China 40 Jahre im Schnitt, 40,1.
Doch schon näher, als ich dachte, Alter. Nur noch 5 Jahre.
Ja, und die haben ja ein Problem, die haben ja einen Männerüberschuss, einen brutalen, und werden immer älter. Also die im Grunde, aber sie haben einfach noch einen Drive, dass sie irgendwie es geschafft haben, dass sie was erreichen wollen. Also ich weiß es nicht, was da in Deutschland los ist. Mir fällt halt nur auf, wenn man so über Stadtbilder redet, da gibt es halt viele abgeranzte Plätze in so einer Stadt, das hat mit Menschen gar nichts zu tun, sondern die sehen halt einfach scheiße aus und die Kommune kümmert sich nicht drum. Mhm. Ja, und dann sind halt dann so Fragen, warum will man denn das? Ja, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich mich da schon frage, wie wir da hinkommen. So, und dieser fehlende Plan, egal wo ich reingucke, egal wie scheiße ein Land ist oder wie schlecht es ihm geht, die meisten haben wenigstens irgendwie eine Idee, was sie tun wollen. Was, wo sie drauf hin drängen. Also bei den für uns relevanten Ländern. So. Und bei uns sehe ich das gar nicht. Also wir wollen nicht nach links, wir wollen nicht nach rechts, wir wollen nicht nach oben, wir wollen nicht nach unten, sondern wir leben in so einem Stillstand und hassen dann alles. Und dann wählen wir die AfD. Ja, also kann man alles machen, aber also ich meine, wir können es ja mal als Hörer fragen. Sendet uns mal, was ihr glaubt, warum das so ist in Deutschland. Warum man nicht einfach mal so ein, sei es nur der kleinste Plan, in welche Richtung man geht. Und das zielstrebig verfolgen über eine Regierung hinweg.
Ich würde die Frage sehr gerne auch beantwortet haben aus der Hörerinnenschaft. Schickt uns das mal irgendwie per Mail oder Mastodon oder auf der Webseite als Kommentar unter der Folge hier. Und wenn das mal sich irgendwie ein bisschen füllt, wenn wir 2-3 Leute haben, würde ich sagen, dann greifen wir das nochmal als ein Thema auf und besprechen das.
Sehr gerne.
Ein paar Intentionen
Reddit.
Vor.
Ich mach mal einen Reddit-Thread dann noch.
Auch Reddit, natürlich, für alle, die auf Reddit nutzen, auch wichtig.
Weil ich bin da wirklich, ich komme da nicht auf den Trichter, woher das kommt. Also ich, also ohne zu zynisch zu werden. So, aber ich meine, was das ja auch heißt, andere gewinnen gegen Deutschland nicht, weil sie so gut sind, sondern weil wir schlechter sind. Wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, würden wir gewinnen.
Genau, weil sie machen überhaupt was und wir machen gefühlt halt nichts. Oder an Stellen, an denen man halt sagt eigentlich, man schießt sich eher ins eigene Bein. Also das bisschen Energie und das bisschen Momentum, was ja aufgebracht wird hier bei uns bei irgendwelchen wichtigen Themen, ist ja meistens in eine Richtung, die wir, sagen wir mal, aus progressiver Sicht, nach vorne gewandter Sicht eher schlecht heißen müssen. Mhm. Sei es Energiepolitik, sei es Migrationspolitik, sei es Rentenversorgung, Krankenversicherung, was auch immer, ist egal. Pack irgendwas an und es ist alles irgendwie immer das, was getan wird, da reden immer alle nur drüber, oh Gott, die Neuerung ist wirklich schlecht.
Das wäre ich alles jetzt schlimmer. Wäre ich jetzt Ulrich, würde ich sagen, dass Deutschland halt permanent den Anschlusszug verpasst. Kleine Bahnscherz zum Schluss. Und dann in den Gesellschaftsteil übergehen. So, Fred, kommen wir mal zu deiner Signalstörung.
Meine Signalstörung. Ich habe auf jeden Fall, ich habe nichts mit Bahn zu tun bei meinem Pick. Ich habe auch leider kein Getränk.
Tut mir leid. Depressionen und Automobilen.
Genau, aber das hat leider nichts in dem Sinne mit Bahn zu tun. Das ist ein schöner YouTube-Kanal, den ich euch ans Herz legen möchte, wenn ihr Oldtimer mögt. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin nicht der Freund dessen, dass man mit einem Oldtimer seinen Alltag bestreitet, sondern ich finde es einfach, es ist schönes Design. Da sind ganz viele kleine Details oft drin gewesen in der Entwicklungsarbeit. International spannend irgendwie zu sehen, wie sich das alles so ja, wettbewerblich entwickelt hat, was da so aufgeworfen wurde von wilden Ideen, wie man ein Auto spannender, schöner, komfortabler machen kann. Und der Kanal geht das so also wirklich unglaublich unaufgeregt an. Ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen. Der Host, der das erzählt, ist so ein bisschen wie ein Marco, würde ich sogar fast sagen. Marco, der sich für alte Autos interessiert. Ist ganz spannend eigentlich, dem zuzuhören und zuzugucken, wie er sich das wieder da so erklärt. Er hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz dazu. Kann ganz viel zu der Geschichte einordnen und er zeigt einfach ein bisschen die Autos, macht eine kleine Probefahrt damit und ich finde das knuffig, ich gucke das ganz gerne mal, es sind so 20, 25 Minuten meistens und wenn man sich ein bisschen für Oldtimer interessiert, die knattern alle, klar, aber naja, wie gesagt, macht man ja keine langen Strecken mit in dem Sinne, ist einfach nur ein schöner Erhalt dessen, was wir früher mal hier geschafft haben oder im Ausland nebenan geschafft haben, viel Franzosen auch immer dabei.
Ja, Umweltsauerei.
Wirklich schlimm. Die sind wirklich knuffig anzugucken. Und wenn ihr das ein bisschen wertschätzt, was es so an Handwerkskunst früher gab, und das muss man wirklich noch Handwerkskunst nennen, dann guckt euch das mal an. Klickt euch damit durch ein, zwei Videos. Der hat von Volvo über Renault bis Citroën, Saab, alles Mögliche dabei. Und macht Spaß, wirklich. Kann man schöne Minuten verbringen mit.
So, ich habe derweil den Podcast hier mal rausgesucht, genau. Den ich eben gesagt habe, dass ich euch jetzt empfehle. Heißt einfach nur You Don't Know Vietnam. Verlinken wir euch dann. Ist ganz einfach. Also was ihn wirklich auszeichnet, ist, dass dort oftmals Unternehmerinnen und Unternehmer, also sind oftmals tatsächlich Unternehmerinnen aus Vietnam da reingeholt werden und man dann über deren Business spricht. Das sind oftmals Sachen, die ihr kennt, so Restaurants, so. Wie man damit umgeht. Da hat dann einer irgendwie so ein amerikanisches Restaurant, andere macht Kombucha und hat durch Covid dann irgendwie und so weiter. Jedenfalls total interessant, weil man dann auch nochmal merkt, dass Vietnam halt auch vom Markt völlig anders ist als viele andere Länder, sehr eigen ist, aber auch so ein bisschen, wie es funktioniert und wie so die Denkweise ist. Also ich finde das total interessant. Ist jetzt auch schon in der 61. Folge, also mal hat ein bisschen was zu hören, wenn man sich dadurch, ich glaube, die neueste Folge geht um Gigwork in Vietnam, also da, die habe ich jetzt noch nicht gehört. Wie? Also ich glaube auch thematisch haben sie oftmals drin, warum Westler in Vietnam scheitern. Was?
Also viel Kulturelles auch, was da einfach besprochen wird.
So, um ein bisschen Gefühl für die Sache zu kriegen, vielleicht die ein oder andere News auch einzuschätzen, die ich eigentlich immer ganz interessant finde, wenn man dann so ein bisschen kulturelles Hintergrundwissen auch hat. Ja, also in dem Sinne, den verlinken wir euch dann. Ist auf Englisch, muss man dazu sagen. Also nicht auf Vietnamesisch, haha, sondern auf Englisch. Damit würde ich dann sagen, Fred, ich weiß nicht, wie sieht es bei Getränken aus?
Bin ich aufgeschmissen, ich war jetzt eine Woche krank und ehrlich gesagt kann ich da gerade nicht viel Spannendes erzählen. Außer, dass ich einen Tee getrunken habe, der war mit Stevia und ich hasse alles daran.
Tut dir das noch?
Mehr kann ich nicht sagen.
Was ist denn los?
Passt auf, wenn ihr Tee kauft, dass kein Stevia drin ist. Ich finde, das macht alles kaputt, das übertüncht alles. Nicht mein Fall.
Ja, ich habe ein bisschen das Problem. Ich habe ja hier so dieses eine Glibbergetränk da aus Japan, was ich eigentlich besprechen wollte. Das Problem ist nur, dass, was es ist, steht auf Japanisch da drauf.
Kannst du nicht DeepL kurz draufhalten? Ich
meine Favorites reinkommen, mal sehen, ob DeepL das übersetzen kann.
Die sind ganz gut mit Japanisch.
Ich wüsste nicht, wie ich euch das vorlese. Das ist ein bisschen scheiße, ne? Ja, also super vorbereitet hier. Seidig glatte Textur steht da drauf. Püdo. Naja. ohne Zusatz von Fruchtsäften. Design.
Ist das jetzt
ein positiver Marketing? Vielleicht stelle ich einfach, ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Ich stelle es euch einfach als Bild rein. Wir haben ja, wie ich gelernt habe, in den Kommentaren haben wir ja einen Menschen, der in Japan lebt. Vielleicht hat er eine Idee, wie man das nennt. Jedenfalls, es ist aus so einem Automaten und es ist so eine Glibbermasse, da ist drauf so ein quasi Löffel, wo so weiß-rötlich diese Glibbermasse da drauf ist. Und im Grunde ist es Erdbeere, Glibber-Erdbeere. Also ich weiß, also Joghurt würde ich es auch nicht nennen, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber es hat diesen klassischen Chemikalien-Strawberry-Glibbermassengeschmack. Also wenn man es gekostet hat, kennt man das. Und das ist, es schmeckt eigentlich scheiße, aber das ist so ein typisches Ding, was du dir ab und zu mal reinziehst, weil es irgendwie dann doch geil ist. Und wenn du in der Stimmung bist und dir das reinziehst, ist es auch geil.
Kommt man aber wahrscheinlich hier nirgends, oder?
Also ich habe ja ein paar Japan-Shops in Deutschland online mal durchgesucht und ich habe solche Sachen nicht gesehen. Mhm. Also bei Chips und so sind sie eher dabei, aber das habe ich nicht gesehen.
Also wir lassen uns das mal übersetzen. Wir lassen uns das mal übersetzen von den Mikroökonomen Ultras aus Japan. Und wenn die uns zufälligerweise heute mal nicht hören, dann haben wir wahrscheinlich noch den Christian. Schöne Grüße, Christian, gehen raus. Hi, der kann uns das vielleicht sonst auch übersetzen.
Wahrscheinlich kommt dann irgendeiner an und sagt, hätte ja mal in die AI schmeißen können, das steht doch da. Und wahrscheinlich hat er recht.
Ich habe ChatGPT gefragt, die Antwort ist, geh weg. Das interessiert mich nicht.
Ja, ich habe das hätte man natürlich noch machen können, aber wir waren heute nicht so gut vorbereitet. Dafür haben wir die Folge hingekriegt. Etwas launiger wieder. Aber wie gesagt, ich fand's in dem Sinne nicht schlecht. Ne? Man muss nur wirklich absolut in der richtigen Stimmung für dieses Zeug sein. Es gibt's auch in anderen Ländern so ein Zeugs und da scheint es einen Markt für zu geben für so Leute, die ab und zu mal in der Stimmung dafür sind. Die tragen dann diesen Markt. Das müsste man mal psychologisch untersuchen. Weil jeder, der das trinkt, weiß, das ist nicht gut. Guilty Pleasure oder so, keine Ahnung. Ach ja. Dann sind wir am Ende, oder? Im wahrsten Sinne
des Wortes. Das sehe ich auch so.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit. www.mikroökonom, da alles weitere. Und bis bald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.